Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um Binweg Bouldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite, das ist steadyhq.com/binwegbouldern und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Das war's, viel Spaß mit dieser Folge.
Ein Leistungssportkind zu haben, ist immer eine Entscheidung für die ganze Familie und das darf man nicht vergessen. Und ich habe das oft genug gehabt, dass die Kinder zwar unbedingt Leistungssport wollten, aber wenn die Eltern nicht dahinter stehen, dann funktioniert das Konzept einfach nicht mehr. Ich habe das im Trainerdasein extrem oft gehabt, dass von den Trainern und von den Eltern vermittelt wird den Kindern, dass die natürlich Chancen im Wettkampf haben. Und jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich mit den Kindern zweimal die Woche 2 Stunden trainiere, dann kann ich nicht erwarten, dass die Kinder unter die ersten 3 Plätze in den Wettkämpfen kommen.
Hi und willkommen zur Folge 149 von Binweg Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und mein Gast ist Klettertrainer und Podcaster Marvin Weinhold. Unser Thema ist der Leistungssport Klettern mit Kindern und Jugendlichen. Marvin hat dazu einiges an Erfahrung, denn er war in seiner Jugend Leistungssportler im Klettern und erst als Erwachsener auf die Trainerseite gewechselt. Er war 2 Jahre Landestrainer für den DAV-Kader in Sachsen. Außerdem hat er während seines Studiums in Potsdam dort einen Kletterkader aufgebaut. Potsdam hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Kader. Ich habe mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen, die er in all diesen Stationen hatte. Es geht um die Kaderstrukturen beim DAV und die Schwierigkeiten im Leistungssport Klettern. Und darum, was wichtig ist, wenn man mit Kindern und Jugendlichen auf so hohem Niveau trainiert. Also worauf man achten muss, um Kinder erfolgreich und gesund zu trainieren. Und ein wichtiger Hinweis, Marvin spricht in dem Interview einige Kritikpunkte an bezüglich der DAV-Strukturen und auch zur Trainerausbildung im Leistungssport Klettern. Ich habe den DAV auf diese Punkte angesprochen. Am Ende dieses Interviews hört ihr die Antwort des DAV. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Marvin. Hallo Marvin.
Hey Juliane, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Und danke, dass wir bei dir sein dürfen in einer ziemlich ungewöhnlichen Interviewsituation. Du sitzt nämlich gerade auf einem Boot. Du hast Deutschland den Rücken gekehrt und du fährst quasi im Moment nicht mit dem Auto an die Kletterfelsen, sondern mit dem Boot. Ihr seid gerade an der Küste Spaniens, habe ich schon erfahren. Kann man das so sagen? Mit dem Boot an die Kletterfelsen seid ihr unterwegs?
Ja, das kann man ziemlich genau so sagen. Also wir sind jetzt kurz vor Gibraltar. Wir wollen natürlich Richtung Mallorca, weil da einfach total viel ist. Und rückengekehrt klingt jetzt ziemlich hart irgendwie. Wir brauchten einfach unbedingt was Neues im Leben. Und ich hatte auch mit Segeln überhaupt gar nichts zu tun. Und deswegen war es irgendwie Zeit, auf einem Boot zu ziehen. Und da Klettern aber ein Riesenbestandteil meines Lebens ist, kann ich dem natürlich nicht den Rücken kehren, sondern da muss ich unbedingt irgendwie dabei bleiben. Und das ist bis jetzt eine ziemlich gute Kombi.
Okay. Was war vor Spanien? Wo wart ihr da?
Vor Spanien, wir sind aus Lelystad oben gestartet. Das ist knapp über Amsterdam, sind die ganze Westküste abgefahren. Portugal war das letzte Land und jetzt Spanien, genau. Und jetzt geht's durch Gibraltar ins Mittelmeer. Da Mallorca und für alle draußen Kletterbegeisterten natürlich Griechenland.
Okay. Und ich muss ja sagen, ich hatte ein bisschen Sorge um den Ton in diesem Interview, wenn ich weiß, okay, wir machen eine Internetverbindung und du sitzt irgendwo auf dem Boot. Das Coole ist, du bist selbst auch Podcaster. Du hast ein gutes Aufnahmeequipment dort bei dir auf dem Boot und wir haben auch Glück, dass gerade kein Sturm mehr ist. Du hast gesagt, bis vor kurzem hat doch das Boot ganz schön gewackelt. Das heißt, wir kriegen das irgendwie halbwegs hin, hier eine gute Tonaufnahme zu machen. Und ich habe dich auch gebeten, kannst du uns mal Meeresrauschen einfangen, aber da, wo du bist, rauscht es gerade überhaupt nicht. Was ist denn da los?
Ja, genau. Ich bin total froh. Also vor 3 Stunden hat es hier, glaube ich, aufgehört zu stürmen. Ich sitze hier seit 3 Tagen bei über 60, 70 km/h Wind in dem Boot und ich hatte mir so ein bisschen Sorgen gemacht tatsächlich dann, selbst mit dem dynamischen Mikrofon, dass es vielleicht doch irgendwie zu viel einfängt. Aber ungefähr vor 3 Stunden hat es aufgehört und ich denke, jetzt ist überhaupt gar kein Problem.
Ja, nee, ist es gar nicht. Du sitzt da irgendwie in so einer schönen Kajüte. Ist Kajüte das richtige Wort?
Na, aktuell sitze ich im Salon, aber ja.
Das Boot hat einen Salon, Leute. Wisst ihr Bescheid?
Ja, das klingt immer so pompös, aber eigentlich, ich weiß gar nicht, ist es 4 Quadratmeter groß, der Salon vielleicht.
Hat einen guten Klang, das ist doch schon mal gut. Dann kannst du uns noch mal so ein bisschen zeitlich einordnen, wie lange warst du denn Trainer in Sachsen, wie lange warst du in Potsdam, wie lange bist du jetzt auf dem Boot?
In Sachsen war ich, boah, insgesamt, naja, fast 10 Jahre, glaube ich, beim DAV. Und ich hatte ja mit dem Breitensport angefangen, irgendwie muss man ja anfangen, dann bin ich zum Kader gekommen und dann zum Landestrainer in Sachsen. Und als ich dort weg bin, fürs Studium nach Potsdam gezogen und die hatten ja keinen Kader. Und mir war das aber irgendwie wichtig, das mit im Leben zu haben, deswegen habe ich das dort angefangen mit aufzubauen. Und das waren dann ungefähr 3 Jahre nochmal, glaube ich.
Mhm. Okay, wenn da noch gar kein Kader war, war das schwer, das aufzubauen und da Leute zu finden, die mitmachen wollen, die klettern wollen?
Also Athleten und Athletinnen zu finden war tatsächlich nicht so schwierig, weil Potsdam hat nur eine Boulderhalle. Wir haben dort einen Aushang gemacht und dann haben sich eigentlich schon eine Woche später irgendwie genug Leute gemeldet, die richtig Lust drauf haben. Was viel, viel schwieriger war, ist natürlich das Ganze drumherum. Also dass die Sektion, erstmal musste die Sektion überhaupt überzeugt werden, dass wir einen Kader brauchen. Du kennst es vielleicht aus manch anderen Sektionen, dass da nicht immer auf offene Ohren gestoßen wird. In Potsdam war das erstaunlich einfach. Die fanden die Idee erstmal gut. Was aber richtig schwierig war, war überhaupt Trainer zu finden.
Genau, also wo noch nichts ist, ne, das ist ja klar, dass da erstmal die Strukturen fehlen und die Menschen fehlen. Und du sagst es gerade, also es gibt DAV-Sektionen, die stehen dem Wettkampfsport offen gegenüber und manche stehen dem nicht offen gegenüber, weil die halt andere Themen haben. Auch das ist etwas, worüber du noch ein bisschen mehr sprechen möchtest, auch wie unterschiedlich das ist und was es auch für so eine Arbeit bedeutet, wie das, was du machst. Und seit wann bist du auf dem Boot? Das war noch die letzte Frage. Seit wann schipperst du da rum?
Ah ja, seit August letzten Jahres, also 2023, haben wir gesagt, wir brauchen mal etwas Veränderung und vielleicht etwas mehr Zeit für uns selbst. Also weil Klettertraining ist meistens auch ein Ehrenamt. Gut, der Landestrainerjob war kein Ehrenamt, aber es ist doch sehr viel Zeit, was in so ein Training fließt und dann auch sehr viel Zeit, was man abgibt. Was für ungefähr 14 Jahre schön war, aber irgendwie auch mal Zeit für eine Veränderung.
Ja. Du arbeitest aber weiter als Trainer, das kann man ja auch schon mal sagen. Du schreibst zum Beispiel Trainingspläne für Leute, die dich so online konsultieren und du machst den Job immer noch. Man kann auf dich zukommen, wenn man das möchte.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe ja irgendwie einen Großteil meines Lebens dem ganzen Klettersport auch gewidmet und auch dieser ganzen Leistungssportthematik. Und ich fände es auch irgendwie verschwendet, das jetzt so komplett gehen zu lassen. Deswegen schreibe ich nach wie vor Trainingspläne, individuelle Trainingspläne, Technikanalysen. Und letztens hatte ich jemanden, der hat ein ganz bestimmtes Projekt machen wollen in der Frankenjura. Mit dem habe ich quasi die einzelnen Züge erarbeitet. Ja, sowas. Alles, was online geht und dann natürlich ganz viel auf dieses Individuelle eingehen, dass man nie vergisst, dass irgendwie jeder Athlet, jede Athletin andere Schwerpunkte hat, die er oder sie halt auch setzen muss. Und die Körper funktionieren halt auch unterschiedlich. Und das merkt man immer sehr schnell. Das hat man bei den Athleten schon immer sehr schnell gemerkt. Ja.
Mhm. Was hast du studiert in Potsdam? Das habe ich dich noch gar nicht gefragt.
Ich habe Lehramt studiert, Sportwissenschaften, also Sport und LER. LER kennen die meisten wahrscheinlich nicht. Das gibt es, glaube ich, nur in Brandenburg. Das ist Lebensgestaltung, Ethik und Religionskunde. Also eigentlich bestand das Studium aus Philosophie und Religion, abgesehen von Sportwissenschaften.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir ungefähr einen Background von dir. Und ja, diese Station als Trainer für jetzt diese DAV-Sektion. Das finde ich ja sehr spannend, weil du da auch ganz unterschiedliche Orte mitbekommen hast, wie eben schon gesagt. Es ist von Sektion zu Sektion sehr verschieden, wie die Voraussetzungen da sind für sowas wie Leistungssport. Du hast jetzt 2 unterschiedliche Nuancen mitbekommen. Gibt noch mehr Orte in Deutschland, wo man wahrscheinlich noch andere Sachen mitbekommt. Was würdest du denn sagen nach deinen Erfahrungen? Wo sind die Voraussetzungen für Leistungssport in Deutschland? Also du hast ja wahrscheinlich auch gehört, was andere Trainer so erzählen. Wo sind denn die Voraussetzungen für den Leistungssport hier in Deutschland gut und wo sind die Strukturen eher nicht so gut ausgeprägt?
Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach zu beantworten, weil man muss sich beim DAV immer fragen, auf welcher Ebene trainiere ich. Also wir haben ja die Stützpunkte, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stadt habe, also zum Beispiel Leipzig, dann hat die ja eine Sektion und dieser Kader ist sozusagen der Stützpunktkader. Und dann habe ich die nächste Ebene, das ist der Landeskader, der deckt vereinfacht gesagt das Bundesland ab. Ganz so stimmt das in Deutschland nicht. Wir haben zum Beispiel Landeskader Nord, der deckt dann, ich glaube, 3 oder 4 Bundesländer gleich mal ab. Und dann haben wir natürlich den Bundeskader, der irgendwie ganz Deutschland abdeckt. Und das ist sehr unterschiedlich. Wenn ich vom Landeskader rede, dann würde ich sagen, dass wir in Bayern relativ gut aufgestellt sind. Zumindest das, was ich so am Rande mitbekommen habe. Da fließt relativ viel Geld in Trainingsstätten. Da läuft relativ viel Geld in die Trainer selbst aus. Soweit ich gehört habe, werden dort auch teilweise Stützpunkttrainer und mehrere Landestrainer bezahlt. Das ist in den meisten anderen Sektionen nicht so. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich vom Leistungssport rede, dann fange ich ja unten an. Also dann fange ich ja beim Stützpunkt an. Und da fehlt mir tatsächlich ein bisschen der Einblick, weil das ist sehr schwer zu sagen, in welcher Sektion habe ich jetzt wirklich gute Stützpunkttrainer und wo ist dieser Stützpunkt selbst dann gut aufgebaut. Ich kann natürlich vermuten, dass das in Bayern, zum Beispiel in Augsburg, so sein kann, weil der Landestrainer gut aufgebaut ist. Da ich aber die Stützpunkttrainer gar nicht kenne, abgesehen von denen in Sachsen und teilweise denen in Berlin, kann ich zu dem Anfang dieser Leistungssportkarriere, die ja jedes Kind oder jeder Jugendliche durchmachen müsste, gar nicht so viel sagen. Mhm. Ich war sehr überrascht, dass in Berlin relativ wenig los war. Also die haben zwar diesen Landeskader, aber die haben sehr wenig Athleten und die haben auch wenig Training. Also wenig, das ist ja immer in Bezug auf etwas, aber das, was ich aus meiner Leistungssportkarriere kenne, würde ich sagen, sehr wenig Training.
Kannst du uns das in Zahlen mal sagen? Also was hast du gemerkt, wie viel wird trainiert? Also wie viele Treffen gibt es da in Berlin und wie viele kennst du da aus Leipzig? Oder aus Leipzig war das, ne?
Ja, also ich selbst, genau, komme ja aus Leipzig.
Ja.
In Berlin war es, glaube ich, so, dass sie einmal die Woche trainiert haben, also der Landeskader, und dann haben sie noch Stützpunkttraining. Das war, glaube ich, auch 2-mal die Woche. Wenn ich mich recht entsinne, sind das 2,5, 3 Stunden Training jeweils gewesen. In Sachsen, das darf man jetzt, also in Sachsen war es jetzt auch nicht besonders viel. Also wir haben mit dem Landeskader, wir sind einmal im Monat zusammengekommen und haben für 3 Stunden Training gemacht und ansonsten ist das Training bei den Stützpunkten hängen geblieben. Aber zum Vergleich, ich selbst habe damals 8-mal die Woche trainiert, also 4 Tage die Woche früh und abends für jeweils 3 Stunden. Und ich glaube, das sind eigentlich eher Zahlen, die Richtung Leistungssport gehen. Und ich weiß nicht, wie es in Bayern ist, aber ich vermute eher, dass sie sich dort weiter oben anordnen, weil, also ich kenne viele Breitensportler, die mehr als 3-mal die Woche trainieren und sich trotzdem nicht als Leistungssportler sehen.
Also die Zahlen sind aber schon ein großer Unterschied auf jeden Fall, was du gerade erzählst.
Ja, auf jeden Fall.
Und meine nächste Frage wäre gewesen, wo müsste man denn in Deutschland als Klettertalent aufwachsen, um gut gefördert zu werden? Also irgendwie in Bayern oder in Sachsen wäre das schon gar nicht so schlecht, oder?
Also mit Sachsen bin ich vorsichtig, aber auch generell mit meinen Aussagen an der Stelle. Ich denke, dass in Bayern mehr Geld da ist, das darf man, glaube ich, nicht vergessen, oder dass mehr Geld investiert wird für den Klettersport. Sachsen war ja auch in einem sehr starken Umbruch, als ich dort Trainer bin, und die haben, als ich weg bin, auch nochmal sehr viel verändert. Ich weiß, dass die Stützpunkte jetzt, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ist aktuell 2 bis 3-mal die Woche Training.
Mhm. Weil du auch davon geredet hast, wie dich das erstaunt hat, dass in Berlin so relativ wenig los ist. Ich habe tatsächlich eine Berliner Mama letztens gehabt, die mich gefragt hat, hey, wo soll ich denn hin mit meinem Kind, das kletterbegeistert ist und Lust hat auf Wettkämpfe. Hier in Berlin weiß ich gar nicht, wie die Strukturen funktionieren und wo ich mich da hinwenden kann. Was hättest du denn so an Tipps für Eltern, die das genau an solchem Ort leben, wo die Strukturen nicht so ausgeprägt sind? Wie kann man denn da reinkommen eigentlich?
Juliane, das tut mir total leid, aber das wird wohl die niederschmetterndste Antwort in diesem Interview werden. Es ist, also ich habe dafür eigentlich gar keinen Tipp. Das ist so schwierig. Also weil das Problem, oder was heißt das Problem, aber die Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir nicht in alle Stützpunkte an sich reinschauen können. Und wenn ich jetzt in Berlin wohne, da habe ich zwar total viele Hallen und an sich total viel Potenzial, um die Kinder und Jugendlichen zu trainieren, aber Berlin hat ja zwei verschiedene Sektionen, Alpin Club und dann die Sektion Berlin, und die Sektion Berlin möchte, soweit ich das dort mitbekommen habe, eigentlich nicht so viel in Leistungssport investieren, der Alpin Club an sich schon etwas mehr zumindest, aber da fehlen die finanziellen Möglichkeiten, um das weiter auszubauen. Und auch die Trainer. Also dieser Trainermangel, das ist ja eh irgendwie generell in Deutschland nicht so einfach. Und die haben halt nicht so viele Angebote. Also wenn ich jetzt in Berlin gucke, die haben ein paar Breitensportgruppen und die haben, soweit ich weiß, diese eine Leistungssportgruppe. Das darf man jetzt aber auch nicht überschätzen. Also das ist trotzdem nicht so super viel Training. Und ich bin gerade am Überlegen, wir haben ja mit den Berlinern zusammen trainiert. Das ist auch eine relativ kleine Altersspanne, wenn ich mich entsinne. Also ich überlege gerade, wie alt die Jüngsten waren. Die waren vielleicht 13, 12, 13, vielleicht 14. Also für die ganz Jungen war da jetzt, glaube ich, soweit ich mich entsinne, nichts dabei. Ja, und was der Tipp ist, ich kann natürlich immer in den Hallen irgendwie rumfragen, ob jemand sowas wie eine Leistungssportgruppe hat. Ich weiß aber, dass es das nicht ganz so häufig gibt, und in Berlin gibt es auch es ist eine riesige Stadt und die haben immer einen sehr großen Zulauf von Erwachsenen in den Boulderhallen, und deswegen haben die auch oft die Regeln, dass Kinder unter einem bestimmten Alter dort gar nicht trainieren dürfen, auch die DAV-Kids nicht, was dieses ganze Angebot nochmal stärker einschränkt.
Mhm. Was ich ja mitkriege, ist, dass gerade an den Orten, wo die Strukturen jetzt vielleicht nicht so ausreichend sind, dass es da auch Initiativen von den kommerziellen Boulderhallen gibt, dass die dann mit den Trainern, die da in den Hallen angestellt sind oder die da freiberuflich arbeiten, dass da irgendwie so kleine Leistungssportgruppen aufgebaut werden. Das, ja, ist dann eine Initiative der Halle. Wie sehr kriegst du mit, welche Rolle das spielt und wie wichtig das ist, gerade in den Regionen, wo der Leistungssport nicht so stark gefördert ist?
Ich persönlich habe davon tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen. Was daran liegen könnte, dass es für Hallen oder für Anbieter, die nicht im DAV sind, immer die Schwierigkeit ist, dass die oft keine Wettkampflizenzen bekommen. Das war ja in Potsdam, hatten wir ja das gleiche Problem. Obwohl wir zum DAV Potsdam gehört haben, mussten wir über drei Ecken irgendwie einem Landesverband beitreten. Das war dann damals Berlin. Und ohne Landesverbandmitgliedschaft bekommst du keine Wettkampflizenzen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo das Ganze herkommt, weil in anderen Sportarten ist das anders. Ich glaube, das ist ganz speziell in unserem Sportart, dass wir einen Verein haben, der diese Wettkampflizenzen ausgibt. Und ich erinnere mich zum Beispiel in der Boulderhalle in Potsdam, wir hatten ja auch überlegt, ob wir das erstmal über die Boulderhalle laufen lassen, aber das ging gar nicht. Wir hätten nie an Wettkämpfen teilnehmen können. Das heißt, die Frage ist dann, wenn wir in einer Halle eine Leistungssportgruppe aufbauen, wie gut ist der Kontakt zum DAV und was findet sich da für eine Möglichkeit? Und es ist so oder so dann immer natürlich mit Extrakosten verbunden, weil die Kinder müssen irgendeiner DAV-Sektion beitreten, dann müssen sie zusätzlich noch einem Landesverband beitreten. Und die zwei Sektionen, wenn man in dem Sinne so will, die müssen dann natürlich auch begeistert davon sein, dass das ausgelagert ist so ein bisschen vom DAV. Ich habe damit aber nicht viel Erfahrung, weil mir ist das tatsächlich überhaupt nicht untergekommen in Sachsen oder Potsdam-Berlin.
Wo ich davon zum Beispiel gehört habe, ist in Dresden, das Mandala. Also die haben aber mir erzählt, sie verstehen sich als Zusatzangebot zu dem DAV-Angebot. Also dass sie sagen, hey, wir haben hier Kinder und Jugendliche, die von uns trainiert werden, die sind auch im DAV. Und wir bieten im Prinzip so wie noch einmal pro Woche, also ich weiß nicht, die Zahl ist jetzt ausgedacht, aber noch einmal pro Woche zusätzlich für die ein Training an.
Ja, es ist dieses Zusatztraining in Dresden. Die haben natürlich eine Sonderstellung, darf man jetzt nicht vergessen. Also früher war ja der Landeskader extrem nah an Dresden gebaut. Also es waren alles Dresdner Mitarbeiter und die Beziehung zum Mandala war ja sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt gerade aktuell nicht, wie es jetzt ist. Und die haben auch sehr gutes Training gemacht und die sind dann natürlich trotzdem irgendwie im DAV. Aber der DAV, also das hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, die haben ja gar nicht so viel Training, was sie anbieten. Und wenn man wirklich stark in den Wettkämpfen sein möchte, dann muss man sich eigentlich oft zusätzlich auch noch zusätzliches Training holen. Mhm. Und das haben die natürlich an der Stelle geschaffen.
Ja, super. Bei allem, was du sagst, scheint mir die Antwort auf die Frage eigentlich auch schon klar, aber ich will es trotzdem nochmal fragen, wie werden eigentlich innerhalb dieser Strukturen des DAV, so wie du es erfahren hast, überhaupt Talente gefunden? Wie werden sie weitergebracht, gefördert? Wie kann das denn funktionieren, wenn das alles so vage ist?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also in Deutschland ist es definitiv von Region zu Region unterschiedlich. In Sachsen ist es so, dass man ja den Stützpunkt hat, also die Stadt, und dann haben wir den Landeskader, der direkt drüber sitzt, der dann für die ganze Region zuständig ist, in dem Sinne Sachsen, und darüber haben wir dann natürlich den Bundeskader, der für Deutschland zuständig ist. Das bedeutet aber, die Suche nach Athleten findet natürlich ganz am Anfang im Stützpunkt statt, und das ist von Sektion zu Sektion unterschiedlich. Also allein in Sachsen ist es unterschiedlich, ob ich in Dresden, Chemnitz oder Leipzig wohne, wie die dort gefunden werden, also teilweise über Aushänge in den Boulderhallen, teilweise über, ja, der Bruder, die Schwester von jemandem, der schon drin ist im Kader. Es ist jetzt selten so, dass spezielles Sichtungstraining gemacht wird. Das passiert dann eher im Landeskader. Wir haben da ja, oder ich habe da sehr viel umstrukturiert damals, dass ich gesagt habe, okay, wir machen eine Sichtung im ganzen Jahr von den Athleten, die wir schon haben, aber was ich zusätzlich dort dann noch gemacht habe, und ich glaube, das ist auch essentiell, wenn man den Überblick im Landeskader behalten möchte, dass man dann an die Stützpunkte geht und dort die Athleten in ihrem natürlichen Lebensraum, wenn man so will, also in ihrem normalen Kadertraining dort beobachtet. Weil wenn ich jetzt einmal im Jahr irgendwie Sichtungstraining mache und da hat ein total großes Talent, ist total aufgeregt oder hält dem Druck in dem Moment nicht stand, die sind ja teilweise auch sehr jung, das darf man nicht vergessen, ja. Wir sichten ja ab dem 7., 8. Lebensjahr. Und dann ist es natürlich ideal, wenn ich da hingehe und mir einen Überblick verschaffe. Als nächstes zum Bundeskader, das ist dann wieder einheitlich, ja. Dann haben wir, das ist ja dann an die Wettkämpfe gekoppelt, wie erfolgreich sind die wo, und dann werden die auch gesichtet. Das ist dann einheitlicher, das ist dann übersichtlicher. Das ist dann aber auch einfacher, weil dort haben die ja dann schon 15 Jahre Training hinter sich. Und der Bundeskader wählt dann nur noch aus den Besten aus. Ja, aber diese einheitlichen Strukturen für die Stützpunkte, die gibt es nicht. Und das ist auch nicht so einfach tatsächlich. Umso größer die Stadt, umso schwieriger natürlich, weil ich natürlich eine große Präsenz brauche, um die Leute überhaupt zu erreichen. In Potsdam war das sehr einfach, eine sehr kleine Stadt. Es gab nur eine Boulderhalle. Dort habe ich alle erreicht, die ich wollte. Ich habe sogar dann ja noch ein Kind aus Berlin gehabt, weil es eben mit dem Angebot in Berlin nicht so zufrieden war. Genau, der ist dann irgendwie jedes Mal fast 2 Stunden hin und her gependelt.
Mm. Wie sehen denn diese Strukturen aus, jetzt von deiner Seite aus gesehen? Also gibt es festangestellte Trainer? Wo gibt es festangestellte Trainer? Wo arbeiten Leute eher ehrenamtlich? Was bedeutet das für die Arbeit, wenn man festangestellt ist oder ehrenamtlich arbeitet? Wie ist das?
Ich versuche, einen Überblick zu bekommen. Wie gesagt, wir haben immer das Problem, dass es von Sektion zu Sektion halt unterschiedlich ist. Generell ist es so, dass die meisten Stützpunkttrainer, also die in einer Sektion, zum Beispiel Leipzig, Dresden, Potsdam, wie auch immer, dass die das alles ehrenamtlich machen. Das bedeutet, und selbst das ist unterschiedlich, das kann eine Ehrenamtspauschale von irgendwie 3 Euro sein, die kann aber auch bei 12 Euro liegen. Vermutlich kann die auch höher liegen, das weiß ich nicht. Ich weiß, ich habe damals in Leipzig angefangen, da waren das irgendwas um die 1-2 Euro pro Stunde. Also es ist halt ein echtes Ehrenamt. Man macht das nicht, weil man damit Geld verdienen will, sondern man macht das halt für die Kinder und für den Sport selbst. Auf der Landestrainerebene ist das nicht immer anders, aber öfter anders. Also in Sachsen wurde ja bezahlt, oder ich wurde damals zumindest bezahlt. Ich denke, dass es inzwischen nicht anders ist. Ich weiß, dass in Bayern die Ines auf jeden Fall auch bezahlt wird und mit Sicherheit auch noch einige andere Landestrainer. Das ist dann ein ganz normaler Job. Es ist nicht überall ein Vollzeitjob. Bei mir war es damals Teilzeit. Und auf Bundestrainerebene ist das auf jeden Fall auch ein richtig bezahlter Job.
Ich habe bisher noch nicht so diese, im Kopf für mich noch nicht so diese Unterscheidung gehabt zwischen Landestrainer und Stützpunktstrainer. Ich habe aber bisher schon mitbekommen, dass es Menschen gibt, die da irgendwie fest angestellt sind, Menschen, die das ehrenamtlich machen, bei denen das bedeutet. Also ich habe, wie gesagt, wenn ich so unterwegs war, schon mit einigen Trainern gesprochen oder Trainerinnen, die mir dann erzählt haben, hey, ich habe einfach einen ganz normalen Job tagsüber so und dann mache ich einmal die Woche abends hier so Training. Und da kann man sich ja vorstellen, dass das natürlich nicht sowas ist, wo man so 100% Fokus drauf hat. Und wie ist das für dich? Also du hast teilweise eine Festanstellung gehabt oder nee, du hast auch gesagt, war eine halbe Stelle, oder?
Ja, genau. Und man darf das halt nicht unterschätzen und das ist halt Wahnsinn zum Schluss. Also die Stützpunkttrainer, die haben einen ganz normalen 40-Stunden-Job und dann, also wenn die eine Breitensportgruppe haben, dann sage ich mal, dann geht das noch, dann hält sich das in Grenzen, dann machen die einmal die Woche Training, die bringen denen bei, wie man ein bisschen klettert, wie man sichert und so. Aber im Leistungssport, da muss man sich überlegen, wie viel Zeit können die wirklich investieren. Und ich glaube, das ist halt auch die Schwierigkeit zum Schluss, dass die halt nicht 5, 6, 7 Mal die Woche trainieren oder sogar häufiger, weil die natürlich die Zeit gar nicht haben. Also ich bräuchte ja ein unglaublich großen Pool an Trainer und Trainerinnen, wenn ich sagen will, okay, ich habe hier Leistungssportler, was weiß ich, 15, 14 Jahre alt, die haben ein hohes Energielevel, dann müsste ich die ja Pi mal Daumen mit 8 Trainingseinheiten die Woche irgendwie beschäftigen. Aber das, du merkst das schon, das ist eigentlich unmöglich, weil die einfach noch so viel drumherum haben. Und das Nächste, was natürlich an der Stelle schwierig ist, ist die Ausbildung dann zu diesem ganzen Fachwissen, gerade wenn ich Kinder und Jugendliche trainiere. Ich will das jetzt nicht herabwürdigen. Wenn ich Erwachsene trainiere, muss ich auch ganz, ganz viel wissen. Aber wenn ich Kinder trainiere, dann ist die Morphologie eines Kindes ist halt nochmal ein bisschen anders. Die ganze Wachstumsstruktur, Stoffwechsel und so weiter. Und das sind Dinge, das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber das sind Dinge, die viele Trainer, wie ich denke, in Deutschland nicht so gut im Blick haben. Aber das ist dem geschuldet, dass die überhaupt nicht die Zeit haben, das sich alles anzueignen. Und das ist extrem schwierig.
Ja, das glaube ich. Aber wie war es denn bei dir damals, als du Landestrainer warst? Was hast du für einen Job noch gehabt dazu? Weil das war ja nicht das, was du zu 100% gemacht hast. Bloß, dass man mal so sich vorstellt, wie sah dein Leben denn da so aus?
Also für mich war das meine einzige Arbeit. Ich habe halt immer Teilzeit gearbeitet in meinem Leben, weil mir 40 Stunden zu viel ist. Also habe ich halt diesen Landestrainerjob gemacht und ich habe ab und zu in der Halle geschraubt. Aber jetzt auch nicht so unendlich viel. Also ich bin vielleicht auf 20 Stunden so generell in der Woche an Arbeit gekommen. Dadurch war natürlich auch wesentlich mehr Zeit da, um sich dem Ganzen noch zu widmen, also sich selbst weiterzubilden, selbst zu trainieren. Also zu der Zeit habe ich einfach auch sehr viel trainiert. Also keine Ahnung, ich war auch 5, 6, 7 Mal die Woche in der Halle.
Mhm.
Also weil die Schwierigkeit bei einem Trainer ist ja immer das ganze theoretische Wissen, das ist zwar total toll und eine schöne Sache, aber ich muss halt auch wissen, wie sich das alles anfühlt. Und ich kann halt zum Beispiel ein Hangboard-Training aller 2 Tage, ich kann das gar nicht vermitteln und ich weiß auch nicht, wie sich meine Athleten da fühlen, wenn ich das nicht selbst irgendwie mal durchgemacht habe. Mhm. Deswegen gehört das, glaube ich, in irgendeinem Stadium des Trainerseins dann auch mit dazu.
Mhm. Interessant, dass du das sagst, dieses, dass man das ja selber auch ausprobiert haben muss, weil ich ja auch manchmal dann schon höre, naja, du kannst ja als Trainer gar nicht so auf diesem Niveau trainieren. So, also viele Trainer sagen mir auch, na, ich bin ja niemals so stark wie die Leute, die ich hier trainiere. Also spielt das für dich eine Rolle, dass du im Prinzip auch sagen würdest, naja, ich bin gar nicht so stark wie die, ich muss auch gar nicht so stark wie die sein, um die trainieren zu können?
Definitiv. Und das, du sprichst da ein total interessantes Problem an, weil ich bin der Meinung, also wenn ich Landestrainer bin, dann trainiere ich ja Kinder bis 18 Jahre. Das heißt, die sollten irgendwie schon so im 10. Grad klettern. Und nein, ich kletter nicht im 10. Grad und ich habe das damals auch nicht. Und die eigentliche Krux ist immer, dass die Kinder ja auch verstehen müssen, dass du ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr selbst die Zeit hast, um so stark wie die zu sein. Und ich glaube, da muss man auch einen guten Weg finden. Also ich habe das einmal gehabt, dass ich von einem meiner Athleten in Frage gestellt wurde, wie ich ihn denn trainieren kann, wenn ich nicht so stark klettern kann wie er selbst. Und es war ein längeres Gespräch, aber man muss da den guten Weg finden, weil natürlich habe ich nicht die Zeit, also mal abgesehen davon, dass ich nicht die Zeit habe, ist das ja also wirklich echter Leistungssport im 10. Grad. Das ist halt auch irgendwie fast ein Vollzeitjob, sage ich mal, ja. Als Trainer ist das ja nicht meine persönliche Aufgabe, so schwer zu klettern. Ich denke, wenn ich jetzt nur im 5., 6. Grad kletter, dann geht das auch nicht, weil ich verstehe viele Dinge gar nicht, die im Sport laufen. Also nicht, das ist so ein bisschen wie wenn man Sportwissenschaften studiert. Ich verstehe es zwar theoretisch, aber auf praktischer Ebene nicht. Deswegen meinte ich vorhin auch, also man muss Hangboard-Training, Campusboard-Training, man muss das alles mal durchgemacht haben. Man muss auch mal in dieses extreme Energiedefizit reingerutscht sein, um zu verstehen, was mit meinen Athleten dort passiert. Also man muss schon irgendwie diese Phasen eines Leistungssportlers durchgemacht haben. Gut, das war für mich natürlich einfacher, weil ich ja 8 Jahre lang Leistungssportler auch war als Kind und Jugendlicher und viel mehr trainiert habe als wir dort in Sachsen oder in Potsdam. Aber um die Frage eigentlich mal zu beantworten, nee, ich glaube nicht, dass ich so schwer klettern muss wie meine Athleten, zumindest nicht mehr ab einem bestimmten Punkt. Also wenn ich Athleten eine gewisse Zeit lang habe, dann bekommen die ja auch ein Gefühl von ihren Trainern. Und ich habe das zum Beispiel schon gehabt als Kind. Ich habe mal irgendwann einen Trainerwechsel gehabt und dann war mir nicht klar, wie mir diese Person irgendwas beibringen soll. Und deswegen finde ich, gehört das schon mit dazu, mit den Kindern auch mal zu klettern, mit den Kids auch mal zu bouldern. Ich habe auch Kraftkreise mit denen gemeinsam gemacht, ja, weil man viel, viel näher an den Athleten selbst dran ist und die Sachen dann auch fühlt.
Was würdest du sagen, waren Erfolge deiner Arbeit an beiden Orten?
Also als Landestrainer bin ich ja nicht so nah, oder zumindest ist in Sachsen die Struktur so geschaffen, dass ich nicht so nah dran bin wie die Stützpunkttrainer. Also ich habe die Kids einmal im Monat trainiert und ansonsten war ich für Talentsichtung hauptsächlich da und für die Organisation der Wettkämpfe. Also als Landestrainer war ich dafür da, dass ich herausfinde, welche Talente brauchen noch mehr Förderung und dass meine Athleten ideal auf den nächsten Wettkampf vorbereitet sind. Und ich habe ganz viel Struktur oder Umstrukturierung damals vorgenommen. Ich würde sagen, in Sachsen, ich fand meinen persönlichen Erfolg, dass ich diese Talentauswahl vereinheitlicht habe in Sachsen damals, dass wirklich ganz klar ist, okay, das und das muss ich leisten, damit ich auch in den Landeskader komme. Also weil es gab keine einheitlichen Strukturen. Ich glaube, die gibt's jetzt aber auch wieder nicht mehr. Deswegen ist das mit dem Erfolg natürlich so eine Sache. Mhm. In Potsdam ist das viel greifbarer gewesen. Also wir haben damals den Kader aufgemacht. Dann haben wir, ich glaube, ein Dreivierteljahr trainiert bis zu den ersten Wettkämpfen. Und meine Athleten haben eigentlich immer den 2., 3. und 4. Platz geholt. Mein Ältester ist damals Berliner Landesmeister im ersten Wettkampf direkt geworden. Das waren dann sehr greifbare Sachen und das war total interessant, weil die Kids, die sind sehr wenig vorher geklettert und gebouldert und wir sind auf die ersten Wettkämpfe gefahren und die haben halt einfach abgeräumt und ich fand das total interessant, dass man dort mal so ganz nah dran ist und mal sieht, da passiert ganz viel, weil wir haben ja auch nicht unendlich viel trainiert, wir haben 3x die Woche für 3 Stunden trainiert, ja. Und die sind ja gegen Athleten angetreten, die schon mindestens seit 5 Jahren trainieren, also viele davon. Aber man konnte dort sehr gut sehen, dass wenig punktuelles Training sehr viel bringt.
Ja, das hört sich doch sehr gut an für das, was du da geschafft hast. Bei allem, was wir jetzt schon gehört haben, merken wir, okay, es kann schwierig sein, die Strukturen können so sein, dass der Leistungssport eher wenig gefördert wird oder dort wenig Möglichkeiten da sind für Training, wenig Trainer und so weiter und so fort. Kannst du vielleicht so mal zusammenfassend sagen, wo siehst du denn so den meisten Entwicklungsbedarf im Moment? Was müsste denn gemacht werden?
Also einen ganz großen Entwicklungsbedarf sehe ich definitiv in der Ausbildung beziehungsweise der Weiterbildung der Trainer. Und ich weiß, dass das schwierig ist, weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, die müssen sich ja die Zeit nehmen, die Trainer und Trainerinnen. Ja, und soweit ich weiß, also viele, die Vollzeit arbeiten, die nehmen sich dann natürlich Urlaub für so eine Aus- und Weiterbildung. Aber wenn wir im Leistungssportbereich sind, dann haben wir die Gefahr, dass wir Kinderkörper kaputt machen können. Und das sehe ich leider viel zu häufig. Aber die Ausbildung und Weiterbildung im DAV, die ist halt auch sehr, sehr rudimentär. Also selbst wenn ich bis zum, der Trainer A wurde dieses Jahr, glaube ich, erst eingeführt, wenn ich mich recht entsinne. Aber bis zum Trainer B ist es, selbst im Leistungssport, ist es immer noch so rudimentär, dass ich dort eigentlich keinen sicheren, gesunden Nachwuchssport fördern kann. Und das ist die Frage, also eigentlich unglaublich wichtig, dass man dort was verändern müsste. Ansonsten der Ausbau von den Kaderstrukturen an vielen verschiedenen Orten. Wie gesagt, ich in Berlin so viele Möglichkeiten eigentlich, aber wenig Strukturen. Es könnte natürlich auch daran liegen, dass es einfach wenig ehrenamtliche Trainer gibt. Oder was wir in Potsdam ja auch hatten, dass es einfach niemanden gibt, der es sich zutraut. Weil denen bewusst war, dass es halt eine extrem hohe Verantwortung ist, die Kinder zu trainieren. Aber wir haben ja dieses Monopol in Deutschland von dem Deutschen Alpenverein. Und da ist natürlich die Frage, wenn ich der einzige Verein bin, der sich darum kümmert, wie kann ich das besser ausbauen an der Stelle?
Okay, also ganz großer Punkt Trainerausbildung, um Kinder, Jugendliche gesund trainieren zu können. Da würdest du sagen, da fehlt es auf jeden Fall noch, klingt sogar fast so, als ob man sich fragen muss, ob man seine Kinder in den Leistungssport schicken sollte?
Ja, und das ist tatsächlich total schwierig, weil ich will ja hier auch niemanden Angst machen davor, seine Kinder zum Leistungssport zu bringen, weil es ist ja auch was total Schönes. Also es gibt Kinder, für die ist das total wichtig, wenn ich mich an meine Zeit erinnere. Ich bin erst ein ausgeglichenes Kind geworden, als ich 8-mal die Woche trainiert habe, ja. Und für manche Kinder ist das total wichtig und das gibt den Halt einfach im Leben. Aber ja, es ist schwierig. Also wenn ich ein Kind hätte, ich würde das Training begleiten und mir angucken, wie die Trainer und Trainerinnen arbeiten. Aber mir ist natürlich klar, dass die meisten das nicht leisten können und ich habe dafür auch keine Lösung an der Stelle und es tut mir auch total leid.
Wenn du gesagt hast, dir hat es ja eigentlich geholfen als Kind, als Jugendlicher, würdest du dann sagen, dass du aber auch weißt, dass auch da dir teilweise Sachen nicht so vermittelt wurden, wie du das jetzt machen würdest? Würdest du dein eigenes Training als Kind, als Jugendlicher auch kritisieren im Nachhinein?
Definitiv. Also ich habe ja 2 kaputte Schultern und das hat was mit dem falschen Training im jungen Jahren zu tun. Also wir haben klassische Sachen wie Bank ziehen, Bank drücken damals mit 11, 12 Jahren gemacht und ich habe mal zum Vergleich, ich habe beim Bankdrücken 20 Kilo mehr gedrückt, als ich selbst gewogen habe. Und jeder, der sich so ein bisschen auskennt, dem muss klar sein, das kann nicht gut sein. Und das hat die Schultern. Ich kann klettern, das ist größtenteils, gibt es ganz, ganz selten Bewegungen, die ich nicht machen kann. Aber ich kann halt auch einiges nicht mehr machen. Und das war einfach falsches Training. Da sind Strukturen kaputt gegangen in einem jungen Alter. Und das ist einfach eine Gefahr im Leistungssport, wenn ich unausgebildete Trainer habe.
Mhm. Okay, Marvin, wir haben jetzt ganz viel gehört, wie das Training auch für dich als Kind, als Jugendlicher war, dass du gesagt hast, hey, das hat mir meine Schultern kaputt gemacht. Wahrscheinlich ist es auch ein Gedanke, hey, das möchte ich dann irgendwie als Trainer anders machen in meiner aktuellen Arbeit. Und genau darum soll es jetzt bei den nächsten Fragen gehen. Ich habe dich gefragt, kannst du mir so ein paar Punkte geben, wo du der Meinung bist, da muss man sehr drauf achten bei Kindern und Jugendlichen, wenn man die trainiert. Diese Punkte habe ich mir mal fein alle aufgeschrieben, da gehen wir gleich drauf ein. Wir haben Fragen von Hörerinnen und Hörern dazu, die auch Kinder in dem Alter haben, die im Leistungssport sind oder sich dafür interessieren, die das natürlich auch nochmal ganz genau wissen möchten. Das machen wir jetzt und ich würde als Einstiegsfrage gerne von dir wissen, woran erkenne ich denn, dass mein Kind wirklich in den Leistungssport passt?
Das ist auf jeden Fall mal die Overkill-Frage, weil das natürlich schwer zu beantworten ist, weil wir immer die Problematik haben, dass Kinder einfach unterschiedlich sind. Also ich habe das oft genug gehabt, dass ich Talent gesehen habe. Also wir haben ja in der Sichtung von Athleten mehrere Punkte, die wir beachten müssten. Und ich sichte natürlich nach dem Talent. Und wenn ich jetzt feststelle, als Elternteil zum Beispiel, okay, da brauche ich keinen Trainer für, das sehe ich ja. Mein Kind bewegt sich einfach wahnsinnig gut. Eine tolle Körperspannung, was auch immer. Das bedeutet aber nicht, dass ein Kind mit dem Druck im Leistungssport klarkommt. Das bedeutet nicht mal, dass es das Energielevel hat, um regelmäßig viel zu trainieren. Das bedeutet nicht, dass das Mindset vorhanden ist. Das bedeutet nicht einmal, dass der Stoffwechsel gut für den Leistungssport passt oder dass die muskulären Strukturen sich so schnell anpassen, wie man das im Leistungssport braucht. Ich kann unmöglich so eine allgemeine Antwort darauf geben, woran ich das erkenne. Also was ich ganz wichtig finde, ist natürlich, dass die Kinder begeistert sind. Also ich habe ein gutes Beispiel. Wir haben im Kader Potsdam einen Jungen gehabt, der hat mit uns dreimal die Woche trainiert und nach jedem dreistündigen Training ist der mit seinem Papa noch weitere 3 Stunden bouldern gegangen. Also der war einfach, und dann sind die noch zusätzlich irgendwie 3-mal die Woche gegangen. Also da war einfach total viel Begeisterung. Ja, der wollte einfach bouldern oder klettern. Er hat total viel Spaß dran gehabt. Dann muss ich natürlich gucken, okay, passt es vom Energielevel? Aber das finde ich erst in der Leistungsgruppe vermutlich raus. Ich habe in Potsdam, ich habe so viele Beispiele aus Potsdam, ich hatte so viele unterschiedliche Kinder irgendwie. Mhm. Ja. Ich hatte ein Mädchen, die war total bewegungstalentiert, aber also die hatte nicht genug Energie in ihrem Alltag, um dann noch Leistungssport zu betreiben. Also die war allein von Schulsport und der Schule selbst schon so am Ende des Tages, dass die dann eigentlich nicht mehr trainieren konnte. Das heißt, das muss irgendwie auch passen. Und dann hatte ich ein Kind in Potsdam, die war extrem bewegungstalentiert, die hatte überhaupt kein Problem mit dem Energielevel, aber für die war Leistungssport einfach nichts. Und das war total komisch, weil sie hatte, ich würde sagen, sie hatte immer Spaß dran gehabt und sie hat immer gutes Feedback gegeben, aber die wollte einfach keine Wettkämpfe klettern, ja. Und das ist ganz wichtig für die Eltern natürlich auch immer, dass man das auch akzeptiert und dass man das auch wahrnimmt. Aber ja, diese Dinge, die müssen irgendwie passen. Wenn ich so runterbrechen versuchen müsste, dann wäre es bestimmt irgendwie Bewegungstalent. Das ist aber schwierig, das als Außenstehender wirklich zu erkennen. Dann ist es Energielevel, das ist ganz wichtig, wenn die das nicht verstoffwechseln können, wenn das Energielevel einfach zu gering ist. Und dann muss das Mindset passen, also diese Begeisterung und auch mit dem Druck auf einem Wettkampf umzugehen und das irgendwie auch zu wollen. Also so richtig echte Leistungssportler, die wollen das ja auch. Die fühlen sich dann in den Wettkämpfen erst richtig wohl. Und mit diesen, ja, kennt ihr das, wenn ihr in einer Isolation sitzt und gleich geht's los und dann muss es halt passen.
Ja, na klar, das sind ganz viele Komponenten, die da reinspielen. Und kannst du mal erzählen, wie sieht das eigentlich aus für das Leben und den Alltag der Kinder und auch der Familien, wenn man so in den Leistungssport reingeht? Also ich habe bloß so in Erinnerung, es gab dann immer so Kinder früher, so die man kannte, die haben dann Fußball gespielt und da war irgendwie fast jedes Wochenende für irgendwelche Fußballspiele besetzt. Ist das im Leistungssport, im Klettern auch so, dass man da wahnsinnig viel unterwegs ist und am jeden Wochenende irgendwas ist, wo man dann hinfährt, oder ist es da anders?
Das ist, irgendwie ist das anders und irgendwie auch nicht. Also wir haben im Klettersport weniger Wettkämpfe als im Fußball. Wir haben auch viel, viel weniger Wettkämpfe als im Kanu-Rennsport zum Beispiel. Eigentlich ist das ziemlich entspannt. Wenn ich jetzt aber einen guten Kader habe, dann bin ich trotzdem eigentlich viel auf Trainingslagern unterwegs. Wenn meine Trainingsstätte nicht direkt neben der Wohnung ist, dann bin ich vermutlich trotzdem viel damit beschäftigt, mein Kind irgendwie zum Training zu bringen, zusätzlich mit dem Bouldern oder Klettern zu gehen. Also nur weil es wenig Wettkämpfe sind, würde ich nicht sagen, dass ich wenig Zeit investieren muss. Denn ein Leistungssportkind zu haben, ist immer eine Entscheidung für die ganze Familie und das darf man nicht vergessen. Und für einen wirklich tiefen Einblick würde ich auch mal auf meinen Podcast verweisen, Klettern einfach festhalten. Die Folge 41, Anfang und Ende eines Leistungssportlers, dort geht es 1,5 Stunden darum, wie ich mich damit auseinandersetze, dass mein Kind mit dem Leistungssport anfängt, den betreibt oder auch wieder aufhört damit. Denn wir haben das oft genug, oder ich habe das oft genug gehabt, dass die Kinder zwar unbedingt Leistungssport wollten, aber wenn die Eltern nicht dahinter stehen, dann funktioniert das Konzept einfach nicht mehr. Mhm. Also es ist einfach zu viel Arbeit dann trotzdem für die ganze Familie.
Verstehe ich. Genau, du hast auch schon gesagt, jetzt die ganzen Fragen, die jetzt kommen, da gibt's einzelne Fragen und Antworten, wo du eine ganze Podcast-Folge zu gemacht hast, wo du nicht nochmal die ganze Podcast-Folge uns jetzt erzählen wirst, sondern wir vielleicht auch einfach darauf verweisen, dass man sich die anhören kann. hätte man eigentlich noch Zeit für ein anderes großes Hobby? Oder also könnte man jetzt noch ein Instrument lernen?
Man kann das versuchen, aber die Frage ist immer, wie gut möchte ich etwas betreiben? Und wenn ich richtig echt Leistungssport betreibe, dann ist das halt, und ich weiß, ganz viele wollen das gar nicht hören, also wie oft ich diese Diskussion mit Eltern hatte, ja. Nein, es geht einfach nicht. Also weil das hat was damit zu tun, dass ich mir natürlich überlegen muss, was ist mein Ziel im Leistungssport? Also die Kinder müssen sich das überlegen. Und wenn die nur in einer Landesmeisterschaft mal unter die ersten 10 kommen wollen, dann können die natürlich auch noch 10 Sachen nebenbei machen. Aber dann blockiere ich diesen Platz ja im Kader nicht, weil es gibt eh wenige Kaderstrukturen, es gibt wenige Trainer. Also besetze ich diesen Platz natürlich mit jemandem, der eigentlich Weltmeister werden möchte. Das klingt jetzt doof, weil ich habe natürlich 10, 11-jährige Kinder, aber im Endeffekt nehme ich ja Kinder auf, die dieses Mindset dann irgendwie mitbringen. Und dann habe ich nicht mehr die Zeit, noch Fußball zu spielen, noch Violine zu lernen oder was auch immer.
Okay, ja, spannend. Und kommen wir jetzt mal zu den Punkten, die du mir genannt hast, vorab, dass das so ein paar Dinge sind, wo du merkst, um den Körper gesund zu erhalten, bei diesem wirklich anspruchsvollen Training, was man dann hat im Leistungssport, meintest du zu mir, 4 Punkte wären dir wichtig zu erklären, wobei du meintest, das sind jetzt nicht alle, aber erstmal die 4, die du betonen möchtest. Und das erste wären Wachstumsfugen der Finger, in Klammern spezifisches Fingertraining und Fingerstellung. Das war so dein Hauptstichpunkt, zu dem du jetzt gerne noch etwas sagen möchtest. Und ich glaube, viele Leute kennen das Thema, weil das ist irgendwie so Thema Nummer 1, was aufkommt, wenn man über Training mit Kindern spricht.
Genau, also weil es schließt daran an, was wir vorhin schon mal kurz angeschnitten haben, dass Kinderkörper natürlich anders funktionieren als erwachsene Körper. Das liegt daran, dass die nicht ausgewachsen sind. Und dort schließen wir halt direkt an diesen Wachstumsfugen an. Die haben wir natürlich nicht nur in den Fingern, die haben wir am ganzen Körper. Also ein Kind, ein Jugendlicher, der nicht ausgewachsen ist, hat die natürlich an allen möglichen Stellen. Aber beim Klettern geht es natürlich, ja, ich sag mal einzig allein um die Wachstumsfugen der Finger. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt die Finger so überstrapaziere, dass die Wachstumsfuge einen Schaden bekommt, dann ist das meistens so, ihr müsst euch das vorstellen, also wenn ihr jetzt euren Finger nehmt, ihr nehmt jetzt einfach mal euren Zeigefinger und dort habt ihr ja diese verschiedenen Abschnitte des Fingers. Ihr habt das Grundgelenk, den mittleren Teil und das Ende und das sind ja mehrere Knochen, die dann an dieser Gelenkkapsel ansetzen und zwischen diesen Knochen, wenn ihr euch jetzt einen dieser Knochen nehmt und zur Gelenkkapsel geht, dort haben Kinder und Jugendlichen einen gewissen Spalt und das ist die Wachstumsfuge. Dort ist noch Platz, damit der Knochen noch weiter wachsen kann. Mhm. Wenn ich mir den jetzt verletze, das muss nicht zwangsläufig durch Training sein. Das kann zwar zum Beispiel passieren, wenn ich immer sehr stark die Finger aufstelle als Kind. Das kann aber auch sein, wenn ich mir den Finger in der Autotür zum Beispiel einklemme. Dann verletze ich mir die Wachstumsfuge und die verletze ich mir nie gleichmäßig. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass ich auf einer Seite dieses Gelenkspalts eine Verletzung habe und dann kann der dort nicht mehr wachsen, aber auf der anderen Seite wächst der Finger noch und da entsteht dann automatisch so eine Art Drehfinger, nennt man das, weil der Finger nur noch auf einer Seite wächst. Das ist dann auch lebenseinschränkend, wenn ich das nicht behandle. Und das Problem ist aber oft, das auch überhaupt frühzeitig zu erkennen. Mhm. Das bedeutet, dass ich mir beim Fingertraining, gerade beim spezifischen Fingertraining, da immer Gedanken machen muss, was kann ich mit den Kindern machen und was kann ich nicht machen. Also ein Hangboard-Training oder ein Campusboard-Training würde ich nie machen, bevor die Wachstumsfugen nicht geschlossen sind. Beziehungsweise ich würde es nicht so trainieren wie ein Erwachsener. Also gut, ein Hangboard- oder Campusboard-Training würde ich definitiv nicht vor 16, 17, 18 machen. Das ist natürlich individuell unterschiedlich, weil die Menschen auch unterschiedlich schnell ausgewachsen sind. Wenn ich jetzt aber allein mir das allgemeine Training angucke, wenn ich jetzt ein Kind habe, was einfach stark klettert und immer alles auf Full Grip klettert, also immer den Daumen noch über den Zeigefinger hat und dort müsst ihr euch überlegen, ihr habt ja das machen wir ja nicht ohne Grund, wir machen das ja, damit wir so viel Druck wie möglich auf eine Leiste bekommen, weil wir sonst abrutschen würden. Das Problem ist aber, dass ihr dort extreme Lasten auf die Ringbänder, auf die Kapselgelenke und natürlich in dem Stadium auch auf die Wachstumsfugen habt. Jetzt habe ich natürlich ein zweischneidiges Problem. Auf der einen Seite kann ich meine Kinder nicht nur am langen Finger klettern lassen, weil wenn ich das mache, dann bauen sich die muskulären Strukturen nicht so auf, dass die später dann wirklich stark aufgestellt klettern können. Das heißt, die fallen im Leistungssport ab. Und gerade wenn die dann in der Pubertät Gewicht zunehmen, haben die schnell mal keine Chance mehr. Das nächste Problem ist, dass ich die passiven Strukturen, also die Bänder, auch die Ringbänder, die müssen sich an unsere Belastung anpassen. Aber das tun sie gar nicht, wenn ich nie aufstellen würde oder zumindest nicht in dem Maße. Das bedeutet, ich muss jetzt den richtigen Weg finden zwischen ab und zu mal Aufstellen der Finger im Kindertraining, das sozusagen einstreuen, aber im Großen und Ganzen darauf achten, dass die das nicht zu häufig machen, damit ich keine Verletzung riskiere. Und das Allerwichtigste, und das zählt aber für alle Sachen, die jetzt auch noch folgen, ist, dass ich den Kindern und Jugendlichen das Gefühl gebe, dass die mit jedem Mist zu mir kommen können als Trainer. Also in Potsdam war das für mich ganz besonders einfach, weil die sind alle neu in der Kaderstruktur gewesen. Die kannten sich alle nicht, die kannten mich nicht. Und ich habe denen von Anfang an beigebracht, egal was ihr habt, egal wie klein es ist, wenn euch irgendwas wehtut, dann kommt zu mir. Jetzt könnte ich sagen, okay, jetzt habe ich das Problem. Und klar hatte ich das, dass die ständig zu mir gekommen sind, weil irgendwas war. Aber das ist voll in Ordnung, weil das Problem ist, und ich habe das in Sachsen ab und zu beobachtet, dass die Kinder ihre Schmerzen unterdrücken. Also ihr kennt vielleicht diesen alten Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das ist das Schlimmste, was ich den Kindern antun kann. Die unterdrücken das dann und wenn sich das immer weiter zieht, die trainieren ja in den Schmerz dann rein und ich bekomme das als Trainer nicht mit, dann habe ich das Problem, dass früher oder später was kaputt geht, weil solche Sachen kündigen sich ja auch oftmals an. Und wenn ich jetzt ein Kind habe, was schon Fingerschmerzen hat, dann analysiere ich das natürlich, ich habe ein paar Tests dafür, dann gucke ich mir an, okay, was könnte das strukturell sein? Und dann entscheide ich natürlich, ob ich das Kind für heute rausnehme, für eine Woche rausnehme oder ob ich das noch weiter trainieren lasse, weil es einfach nur mit dem Finger ein bisschen gegen die Wand gekommen ist und das in 2 Minuten wieder weg ist. Das zum Schluss einzuschätzen, das ist das Thema, was wir quasi vorhin schon mal hatten, dass das natürlich irgendwie mit einer gewissen Ausbildung und Erfahrung einhergeht. Aber wichtig an der Stelle ist natürlich, dass die immer wieder Rückmeldung geben und ich das dann einschätzen kann.
Okay, ich finde das interessant, wie du es jetzt gerade aufgebaut hast und erzählt hast. Ich habe mit einem anderen Trainer mal gesprochen, auch über dieses Wachstumsfugenthema und er meinte, ich kann ihn jetzt nicht mehr zitieren, es ist zu lange her das Gespräch, aber er meinte, die Leute reden immer sehr viel davon, dieses Training an Hangboard ist nicht gut für die Wachstumsfugen der kleinen Finger, also wird meistens so rausgegeben, macht's halt gar nicht. Er meinte allerdings, dadurch bereitest du die nie darauf vor, diese Belastung an diesen Fingern zu haben und man muss quasi diesen moderaten Mittelweg finden, damit die irgendwann, wenn die dann erwachsen sind, das auch wirklich können, ja, weil die wollen ja an dem Sport bleiben. Wie funktioniert denn dieser Mittelweg? Also was für eine Art von Training für die Finger wird denn da gemacht?
Das ist gut, dass du das sagst, weil er hat da total recht mit. Also das funktioniert nicht anders. Ich persönlich würde trotzdem kein spezifisches Training machen, weil ich muss mir immer überlegen, wir machen ja Hangboard-Training, machen wir ja ganz, ganz spezifisch. Also wir lagern ja alles andere aus. Die meisten Muskelschlingen lagern wir sozusagen aus, nur um zu sagen, ich kümmere mich jetzt 1 Stunde lang um meine Fingerstrukturen, um meine Fingerkraft. Das muss ich bei Kindern aber nicht machen. Wenn die bouldern, die klettern und dann crimpen die auch mal Sachen weg. Und ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich mir bestimmte Schwerpunkte in der Woche oder im Monat genommen habe. Und dann habe ich die Kinder in besonders kleine Leisten, was heißt besonders kleine Leisten, also in kleinere Leisten reingeschickt. Dann habe ich mir angeschaut, wie gehen die damit um. Dann haben wir das Aufstellen natürlich auch geübt. Und ich habe es sozusagen im Klettern und Bouldern mit eingestreut. Es ist aber eine ganz andere Belastung, wenn die Füße noch auf einem Tritt sind, wenn ich dort nicht frei hänge. Weil das Problem ist, dass das immer so ein Kombinationsproblem ist. Wenn ich die Kinder jetzt am Hangboard trainiere, dann habe ich ja nicht nur die Gefahr, dass die sich an den Fingern verletzen können. Ich habe ja das Problem, dass ich die Schultern kaputt mache, wenn ich die Schulterzentrierung nicht im Blick habe. Also das schließt ja immer mehrere Sachen an. Also ich persönlich habe es beim Training so gemacht, dass ich es im Klettern und Bouldern mit einlaufen lassen habe. Aber ja, prozentual, ich will mich da eigentlich auf gar nichts festlegen, aber dass ich es vielleicht zu, weiß nicht, 10% maximal mit eingestreut habe. Weil genau was du sagst, die können das sonst irgendwann nicht.
Hi, dieser Podcast hier wird finanziert durch ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Also durch ganz viele Menschen, die BINWEG Bouldern hören. Die dürfen, wenn sie möchten, meine Arbeit bei Steady unterstützen. Und ich danke allen, die das schon machen. Und wenn du meine Arbeit auch unterstützen möchtest, dann schau mal vorbei bei steadyhq.com. Den Link gibt's auch auf meiner Webseite und in den Shownotes zu dieser Folge. Lieben Dank an euch. Und jetzt geht's weiter mit Marvin.
Ja, und du hast jetzt schon die Schulterzentrierung angesprochen. Das ist jetzt Teil vom nächsten Punkt, den du mir genannt hast. Zentrierung der Schulter, muskuläre Disbalancen, falsche Trainingsanreize war so ein Stichpunkt, den du mir gegeben hast, zu dem du noch was sagen möchtest. Zentrierung der Schulter ist ja anscheinend auch dein Thema, wo du gesagt hast, das ist bei mir falsch gelaufen. Kannst du mal sagen, worum es dabei geht?
Ja, also im Klettersport, wir haben ja diese Entwicklung, dass wir, wenn die Athleten 10, 20 Jahre trainiert haben, relativ intensiv, dass sie dann Schulterprobleme bekommen. Natürlich nicht alle, das hat verschiedene Faktoren, aber dann doch relativ viele. Und das liegt daran, dass wenn wir jetzt mit dem Klettern anfangen, also gerade wenn wir im Überhang sind, dass wir dann, ihr kennt das vielleicht als Kletterer, dass man sagt, okay, wir wollen am langen Arm hängen, wir hängen da ganz entspannt drin und so können wir gut rasten. Und das ist jetzt per se nicht falsch. Das Problem ist, dass ich mit der Schulter dann relativ weit aus dem Gelenk rausgehe. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr habt den Humeruskopf, den Oberarmknochen, der hat ja ein Ende Richtung Schulter. Und das Ende vom Oberarmknochen, also dieser Humeruskopf, der ist ziemlich groß im Gegensatz zu seinem Pendant der Schulterpfanne. Und was wir dadurch haben, ist dieser extrem große Freiheitsgrad, den wir in keinen anderen Gelenk unseres Körpers haben. Wir können den Arm nach vorne, nach hinten, nach Seite, zur Seite, wir können ihn stark verdrehen und wir kommen in alle Richtungen ziemlich weit. Also die Range of Motion, wie man es oft nennt, die ist sehr groß. Und das liegt daran, dass der Humeruskopf nicht blockiert ist durch andere Knochen. Also er wird gehalten von den Bändern und Sehnen, die drumherum gespannt sind. Und das Problem ist jetzt, wenn ich diesen Humeruskopf nicht zentral in dieser Schulterpfanne halte, sondern ich lasse mich einfach so im Überhang da so reinhängen, dann müsst ihr euch vorstellen, dass der jetzt nach oben rausgedrückt wird. Also der drückt gegen passive Strukturen, Bänder, Sehnen, Schleimbeutel, der drückt gegen diese Schleimbeutel, der drückt quasi gegen alle passiven Strukturen, die eigentlich versuchen, diesen Humeruskopf zentriert zu halten. Und dann bewege ich mich ja daran auch. Also gerade im ganzen New School Bereich, ihr müsst euch das mal überlegen, jetzt springe ich in einen großen Henkel rein und jetzt springe ich in eine unzentrierte Schulter. Dann kann man sich richtig vorstellen, wie dieser Oberarmkopf an diesen ganzen passiven Strukturen unter Bewegung einfach lang scheuert. Das mag jetzt für ein, zwei Sprünge nicht schlimm sein, aber wenn ich das 10 Jahre lang, 20 Jahre oder länger mache, dann geht einfach was kaputt. Das kann unterschiedlich sein. Dort können die Bänder und Sehnen überansprucht werden. Da kann der Knorpel immer dünner werden. Da können sich dauerhafte chronische Entzündungen der Schleimbeutel einstellen. Da gibt es diverses, was irgendwie passieren kann. Was heißt, ich muss als Trainer im Blick haben, dass die Schulter zentriert wird. Und jetzt habe ich das Problem, wenn ich mal, geht mal in eine Boulderhalle, in der Kletterhalle und guckt euch mal nur die Schultern von den anderen Leuten an. Und dann werdet ihr sehen, naja, ich würde mal sagen, mindestens 60-70% bei denen ist die Schulter draußen. Und das hat oftmals gar nichts damit zu tun, dass sie das muskulär nicht können, aber sie steuern es neuronal nicht an, weil ihnen das niemand gesagt hat. Und bei den Kindern ist das jetzt aber so, dass die das neuronal gar nicht ansteuern können, weil die damit nie auseinandergesetzt wurden. Nicht bei allen. Ich habe auch mal ein Kind gehabt mit 7 Jahren, das hat immer zentrierte Schultern gehabt. Das gibt's, das sind Einzelfälle. Und wir haben das im Kader ganz, ganz viel gemacht, dass bevor wir groß im Überhang geklettert sind, dass wir erstmal die neuronale Ansteuerung trainiert haben, ja. Okay, dass die sich immer bewusst sind, okay, die Schulter muss zentriert werden, die Schulter muss zentriert werden. Denn der zweite Punkt, also der eine Punkt ist ja die Gesundheit. Und jeden, den ich damit jetzt nicht überzeugen konnte, den überzeuge ich mit dem zweiten Punkt. Wenn die Schulter nämlich draußen ist, dann kann ich nicht alle Muskeln zu 100% ansteuern. Also es ist ja nicht nur ein Muskel, es sind ja viele Muskeln, die um die Rotatorenmanschette greifen. Und einige Muskeln sind zu weit gestreckt. Das heißt, die können nicht richtig kontrahieren. Und das bedeutet, unter einer zentrierten Schulter kann ich viel mehr Kraft aufbringen als in einer hängenden Schulter. Das bedeutet, eure Athleten werden natürlich auch viel stärker, wenn die zentriert klettern.
Mhm. Wie das denn funktioniert mit der Schulterzentrierung, wäre wahrscheinlich auch noch eine Wissenschaft für sich. Hast du dazu eine extra Podcast-Folge eigentlich?
Ja, das ist, ich glaube, die zweite Folge, die ich gemacht habe, die beschäftigt sich 1,5 Stunden lang mit dieser Schulterthematik bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Also da habe ich auch aufgeführt, wie man die Schulter direkt trainieren kann. Also muskulär auf der einen Seite, neuronal auf der anderen Seite, wie ich das im Kinder- und Jugendtraining unterbringe und wie ich das im Erwachsenentraining unterbringe.
Darauf würden wir jetzt verweisen, weil ich glaube, es wird sehr detailliert, wenn du das jetzt machst.
Ja, das stimmt. Das sprengt etwas den Rahmen.
Aber es ist ja so schön, dass du im Podcast schon so viel gemacht hast und so viel erklärt hast. Und ich finde auch, du erklärst es gut. Also diese habe ich noch nicht gehört, aber ich habe in andere schon reingehört. Und ich finde, so wie du Muskelaufbau und alles erklärst, habe ich zumindest geschafft, hinterherzukommen.
Das freut mich total, weil ich finde es total schwierig. Also ich weiß noch, vor der Schulterfolge habe ich bestimmt 3 Stunden lang überlegt, wie man das erklärt, dass das auch jeder versteht. Ja, weil es ist einfach viel, was da irgendwie rumgreift und dass die Leute dann auch nicht einfach abschalten.
Ich glaube, wen es interessiert, der wird nicht abschalten. Es gibt nicht, glaube ich, nicht so viele Podcasts im deutschen Raum, die das erklären.
Nee, gibt's gar nicht. Das ist aber auch einer der Punkte, warum ich meinen Podcast überhaupt gestartet habe, weil es das eigentlich im deutschen Raum gar nicht gibt.
Ja. 2 Punkte waren da jetzt noch. Muskuläre Disbalancen, falsche Trainingsanreize. Was wären da noch die Punkte, die du dazu sagen möchtest?
Muskuläre Disbalancen ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr kennt das, das kennt ihr aus jeder anderen Sportart. Wenn ich einen Muskel zu stark trainiere, oder was heißt zu stark trainiere, ich mehr trainiere als seinen Antagonisten, also der, wenn ich jetzt den Muskel, der die Schulter nach vorne zieht, mehr trainiere als die Muskeln, die die Schulter nach hinten ziehen, dann habe ich natürlich nach vorne gebeugte Schultern. Und im Klettern, da gibt's ja mehreres, aber es gibt zum Beispiel diesen typischen Kletterrundrücken. Das hat vermutlich was damit zu tun, dass der mittlere und untere Rückenbereich stärker trainiert wird als der obere Rückenbereich, also so Lendenwirbelsäulenbereich. Und was dadurch passiert ist, dass unter anderem die Schultern nach vorne fallen, aber auch, dass dieser ganze obere Teil des Oberkörpers, Brustbein aufwärts, dass das nach vorne runterfällt und dadurch haben manche Kletterer halt wirklich diese schlechte Haltung oder dass die Hände sich eindrehen. Ihr müsst mal darauf achten, das ist super spannend, da habe ich 2 Sachen, wenn ihr euch gerade hinstellt und die Arme einfach nur locker hängen lasst, dann guckt mal, wo sich eure Handflächen hindrehen. Juliane, du machst das, glaube ich, gerade, wo guckt denn deine Handfläche hin?
Zu meinen Beinen, also zu meinem Körper hin.
Ja, genau. Und so soll es auch sein. Und wenn ich das mache, die gucken zum Beispiel nach hinten.
Okay.
Und da ist man sich tatsächlich in der Forschung nicht so ganz sicher. Man nimmt an, dass das über dem Latissimus, großer Muskel im Rückenbereich, der aber auch an den Armen zieht, dass der dafür sorgt, dass sich die Hände eindrehen und durch dieses Eindrehen dreht sich aber auch die Schulter nach vorne ein. Also ihr seht, das ist immer so ein komplexes Ding, weil irgendwie alles irgendwie miteinander verbunden ist. Und genau, eigentlich soll die Handfläche zu deinen Oberschenkeln gucken. Bei mir ist es leider schon gar nicht mehr und schon lange nicht mehr so.
Ja.
Und ein zweites Ding, was super interessant ist, ich habe das vor 10 Jahren, habe ich das mal mit jemandem gemacht, der gar nicht geklettert ist. Wenn ihr eure Hand nehmt, also ihr haltet so die Finger gerade vor euch und dann nehmt ihr mal komplett die Spannung raus. Ja, und ich finde, man sieht schon einen totalen Unterschied, wenn ich zu Juliane gucke. Ist relativ gerade die Finger noch. Meine sind schon ziemlich gekrümmt.
Ach so, dass die so sich krümmen. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja,
dass die Finger sich so einkrallen. Und ich habe das mal mit jemandem gemacht, der noch nie geklettert ist und der hatte komplett gerade Finger. Also er hat wirklich locker gelassen und komplett gerade Finger. Und das ist natürlich, weil wir die Unterarme viel stärker, also die den krümmenden Part sozusagen von den Fingern mehr trainieren als den streckenden Part. Da gibt es ja,
ist das?
Ja genau, dieses, was ihr kennt, typisch eine Wasserflasche in die Hand nehmen über der Tischkante und dann immer wieder nach oben.
Okay, wir machen das jetzt gerade im Bild vor und die Leute sehen es nicht. Also man könnte eine Hantel nehmen, eine kleine oder eine Wasserflasche und dann trainieren, die Hand nach oben zu bewegen.
Genau, genau.
Um dann die, was ist das, der Strecker oder der, wie heißt das?
Ja, genau, das ist der Strecker.
Ja.
Also wir ziehen ja die Finger immer zusammen beim Klettern, genau, und dann, genau. Und so müsst ihr euch vorstellen, verschiedene Dysbalancen, die sich durch verschiedene Sportarten einfach und durch verschiedene Bewegungen auslösen. Jede Sportart hat da oft seinen Schwerpunkt. Und wenn ich das ewig ignoriere, dann darf ich nicht vergessen, dass irgendwas im Körper sich natürlich verzieht. Also der Körper ist nicht dafür gemacht, dass eine Muskelpartie sehr stark trainiert wird und die andere gar nicht. Und dadurch verzieht sich natürlich auch die Körperhaltung, dadurch verziehen sich ja Körperpositionen. Und das kann zum Beispiel bei den Schultern, wenn die so nach vorne fallen, dann quetsche ich ja irgendwas ab, passive Strukturen, irgendwelche ja, Schleimbeute und so weiter. Also irgendwo ist zu wenig Raum dann. Und das ist einfach nicht gut. Deswegen muss ich mir auch beim Kinder- und Jugendtraining immer Gedanken darüber machen, wie bekomme ich das so ein bisschen ausgeglichen. Das heißt, Antagonistentraining gehört auch einfach dazu.
Mhm. Falsche Trainingsreize. Was sind denn falsche Trainingsreize?
Ja, das Problem ist, dass wir uns eigentlich als Trainer immer Gedanken machen müssen, in welcher Reihenfolge trainiere ich was. Also jetzt als ganz grobes Beispiel, wenn ich jetzt anfange, richtig schöne Ausdauereinheit zu machen, 1,5 Stunden lang, und dann schicke ich die Kinder und Jugendlichen in einen maximalen Bereich, ich lasse die nochmal stark projektieren, oder ich mache mit denen zum Beispiel schwierige Sprünge, wo sie viel abfangen müssen, dann habe ich das Problem, dass der Körper durch das Ausdauertraining so weit geschwächt ist, dass das Verletzungsrisiko dann in dem maximalen Bereich immer weiter steigt. Was bedeuten würde, dass ich maximale Trainingsansätze natürlich immer am Anfang der Einheit mache und ausdauernde, wo das Verletzungsrisiko gering ist, die natürlich ans Ende mache. Oder ich glaube, du hattest es vorhin mal kurz erwähnt, was so Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen angeht, dass ich mir natürlich überlegen muss, bei einem Erwachsenen mache ich ja zum Beispiel HIIT-Training, also ich mache ein Training, was die Muskeln aufbaut, größer werden lässt, und ich mache intramuskuläres oder intermuskuläres Training, also die Ansteuerung der verschiedenen Muskelfasern in einem Muskel, die bestehen ja nicht nur aus einer Faser, das sind ja ganz viele. Und dass die Zusammensteuerung von den verschiedenen Muskeln gut funktioniert. Also weil, wenn ich jetzt einen Klimmzug mache, dann arbeitet ja nicht nur ein Muskel, sondern es arbeiten viele Muskeln. Und bei Kindern ist das jetzt aber so, dass denen im Großen und Ganzen die Hormone fehlen. Nicht komplett, aber zu einem sehr großen Teil. Die Hormone fehlen vor der Pubertät, um die Muskeln wachsen zu lassen. Das bedeutet jetzt, dass ich HIIT-Training machen kann, da wächst aber der Muskel nicht. Wenn ich jetzt inter- oder intramuskuläres Training mache, wer das nicht kennt, da arbeite ich bei 90-95%, also am absoluten Limit. Das heißt, ein Klimmzug, also einen Klimmzug, 1-3 Klimmzüge zum Beispiel, um es jetzt ganz einfach zu machen. Das heißt, ich erhöhe das Gewicht so weit, dass mein Kind nur noch zum Beispiel einen Klimmzug machen kann. Das Problem ist, dass das Verletzungsrisiko sehr hoch ist. Bei einem Erwachsenen wesentlich niedriger als bei Kindern. Deswegen macht man bei Kindern zum Beispiel kein inter- oder intermuskuläres Training.
Ich glaube, wir müssen das alles mal definieren. Inter- und intramuskuläres Training.
Genau. Okay, ich versuche es nochmal besser zu erklären. Also bei einem inter- oder intramuskulären Training geht es darum, ihr stellt euch jetzt den Bizeps, den kennt ja eigentlich jeder. Mhm. Ja? Ihr habt diesen großen Muskel, den stellt ihr euch jetzt mal vor, der endet oben bei der Schulter mehr oder weniger und fängt an beim Ellbogen. Und dann genau, könnt ihr euch den so oval vorstellen. Und dieser Muskel, der besteht jetzt aber aus verschiedenen Muskelfasern, also aus ganz, ganz vielen. Und wenn ich jetzt IK-Training mache, dann geht es darum, also es ist nicht normal, das ist vielleicht das Problem, muss ich vielleicht als erstes erklären, wenn ich jetzt den Bizeps benutze, dann ist es nicht normal, dass 100% dieser Muskelfasern angesteuert werden. Das bedeutet natürlich, dass ich den auch weniger stark benutzen kann. Und wenn ich den jetzt durch IK-Training trainiere, inter- oder intramuskuläres Training. Das ist immer so eine Kombination. Und dann sorge ich dafür, dass der Muskel lernt. Also ich erziehe eigentlich den Muskel. Ich bringe dem bei, okay, die Last, die ist so hoch, ich brauche mehr Muskelfasern für diese Arbeit. Das heißt, er nimmt sich noch ein paar Muskelfasern dazu. Und wenn ich das immer wieder mache, dann kann ich ungefähr bei Spitzensportlern sind es um die 95% des Muskels, die ich dann nutzen kann. Bei Untrainierten können das schnell mal nur 50-60% sein. Und das nächste, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Klimmzug mache, dann ist natürlich nicht nur der Bizeps beteiligt, zu einem gewissen Teil ist der Trizeps beteiligt, die ganze Rotatorenmanschette, die aus relativ vielen Muskeln besteht. Das führe ich jetzt nicht aus, weil das übertrieben ist, aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt nur hypothetisch, das stimmt jetzt nicht, aber wenn ich jetzt sage, ich brauche 10 Muskeln, um eine Übung auszuführen, dann müssen diese 10 Muskeln natürlich auch wissen, dass sie überhaupt gebraucht werden. Und wenn ich jetzt nur 5 Muskeln dafür benutze, dann kann ich natürlich viel weniger Leistung erbringen. Das heißt, im Erwachsenenbereich mache ich intra- und intermuskuläres Training, um den Muskeln beizubringen, dass sie gut gemeinsam zusammenarbeiten müssen. Und das lernen sie einfach durch diese extrem hohe Last. Genau, und jetzt will ich aber zu den Kindern zurück, dass man sagt, okay, wir machen kein IK-Training, weil das ist zu gefährlich für die Kinder, da können die sich kaputt machen. Also mache ich HIIT-Training. Also ich mache...
Und was ist HIIT-Training?
HIIT-Training ist dieses, was ich bei Erwachsenen mache, um den Muskel aufzubauen. Also ich bin in einem Reiz, wo ich eine Übung ungefähr 10-12 Mal ausführen kann, also relativ hoch, aber halt nicht im Ausdauerbereich. Und da den Kindern aber vor der Pubertät die Hormone fehlen, zu einem Großteil, um muskulär aufzubauen, erreiche ich nicht das, was ich bei Erwachsenen erreiche, aber was ich bei Kindern erreiche, ist Intramuskel- und intermuskuläres Training. Also das Fazit ist, wenn ich mit Kindern jetzt HIIT-Training mache, also das, was ich bei Erwachsenen zum Muskelaufbautraining machen würde, dann erreiche ich bei Kindern, dass die inter- und intramuskuläre Koordination besser wird. Und das ist extrem wichtig, weil die Kinder, die sind ja noch nicht so lange auf der Welt. Die haben ja noch nicht so viele Trainingsreize gehabt. Und das bedeutet, die lernen immer weiter, ihre Muskeln anzusteuern. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn man sich einen Slackliner vorstellt. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr geht auf eine Slackline oder ihr guckt euch jemanden an, der nicht Slackline kann, der wackelt da wie so ein Pudding hin und her. Das liegt aber nicht daran, dass er sein Gleichgewicht nicht halten kann. Das liegt im Großen und also schon irgendwie natürlich, aber das liegt daran, dass der seine Muskeln nicht richtig ansteuern kann. Und wenn man jetzt jemanden nimmt, der das regelmäßig trainiert hat, der weiß, wie man seine, also unterbewusst natürlich, der weiß, wie man unterbewusst seine Muskeln ansteuert und dadurch kann der ruhig auf einer Slackline stehen. Und das muss mir als Trainer aber klar sein. Also auf der einen Seite, dass ich kein klassisches IK-Training mache, weil ich die Kinder verletzen könnte und dass ich HIIT-Training, also muskuläres Aufbautraining, machen kann. Mir muss aber schon irgendwie klar sein, wie ich das in diesen Trainingsalltag integriere, weil es halt den Effekt eines intramuskulären Trainings hat. Und jetzt merkt man schon, dass es irgendwie alles ganz schön viel und ganz schön komplex ist. Und dass es eigentlich irgendwie noch 10 weitere Sachen gibt, um die Kinder gesund im Leistungssport zu trainieren. Aber es ist halt total wichtig, weil ich sie sonst kaputt mache. Und bei mir zum Beispiel als Kind, die Schultern wurden, ich kann ja mit den Schultern das meiste machen, aber ich kann halt bestimmte Dinge nicht machen, was daran liegt, dass wir zum Beispiel vermutlich zu viel intramuskuläres Training gemacht haben als Kinder.
Okay, Punkt.
Punkt.
Hast du dazu auch im Podcast nochmal was erzählt, dass man sich das nochmal in Gänze aufgedröselt anhören kann?
Es gibt eine Folge zum HIIT-Training, also zum Muskelaufbautraining, und es gibt auch nochmal eine Folge zum intramuskulären Training. Da ist das Ganze auf, weiß ich gar nicht, 40 Minuten oder so gestreckt, um es nochmal detailliert sich anhören zu können.
Dies ist eine Werbesendung für Marvins Podcast.
Ein Traum.
So, nächster Punkt ist auch ganz spannend. Mentale Fehlleitung unter Training mit zu hohen Erwartungen. Meine Vorstellung da ist, dass man quasi zu wenig trainiert, die Kinder aber sehr viel erwarten und dann gar nicht so viel in Wettkämpfen schaffen, wie sie gerne schaffen wollen würden, was sie dann mental, was sie runterzieht. Das stelle ich mir darunter vor. Stimmt das so ungefähr?
Ja, das ist genau das, was ich meine. Also ich habe das im Trainerdasein extrem oft gehabt, dass von den Trainern und von den Eltern vermittelt wird den Kindern, also ist ja klar, weil es geht ja irgendwie um Leistungssport, dass es natürlich um die Wettkämpfe geht und dass denen aber auch vermittelt wird, dass die natürlich Chancen im Wettkampf haben. Sollten sie ja auch, darum geht's ja irgendwie im Leistungssport. Und jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich mit den Kindern zweimal die Woche 2 Stunden trainiere, dann kann ich nicht erwarten, also so talentiert ist halt einfach keiner. Dann kann ich nicht erwarten, dass die Kinder irgendwie unter die ersten 3 Plätze in den Wettkämpfen kommen, geschweige denn in überregionalen Wettkämpfen wie deutsche Jugendcups oder deutsche Meisterschaften, dass die dort Land sehen. Und ich habe das so oft gehabt. Und dann habe ich Eltern gehabt, die meinen, bei 3-mal die Woche Training, Marvin, unser Kind ist damit überfordert, das ist zu viel. Wo ich dann sagen musste, ja, ich sehe das für dein Kind, dass das zu viel ist. Das ist mir auch aufgefallen. Und wir müssen da jetzt einen Wechsel schaffen. Da muss irgendwas passieren. Aber es ist selbst bei, versteht mir nicht falsch, selbst mit 3-mal die Woche Training für 3 Stunden, das ist zu wenig. Also das, ich kann den Kindern dann trotzdem nicht vermitteln, dass die die Pokale dort abräumen. Und ich glaube, dass das nicht gut ist für die Kinderpsyche auch. Also wenn man denn das so mitgibt. Weil die sind ja da, um zu gewinnen. Aber ich muss dann auch die Strukturen bereitstellen. Also wir haben das bei uns in Potsdam haben wir das so gehabt, dass unsere Kinder dann noch zusätzlich mit ihren Eltern eigentlich auch noch 2-3 Mal die Woche einfach bouldern oder klettern gegangen sind, ja. Wir hatten sogar ein Kind, das hatte einen Moonboard zu Hause stehen, ja. Und da hat man dann auch die großen Unterschiede gesehen, dass da natürlich viel passiert ist.
Ich stelle mir vor, dass es aber auch gut ist für die Kids, wenn die dann einfach so im Prinzip so eine Just-for-Fun-Session mit ihren Eltern in der Woche machen, dass das ja auch im Prinzip die, für die Begeisterung für den Sport wichtig ist. Anstatt immer nur dieses, okay, wir machen jetzt hier ganz strukturiert unser Krafttraining, denke ich mal, dass das gut ist.
Das ist total super, weil wir dürfen ja nicht vergessen, also beim Klettern, da geht es ja auch um andere Dinge noch. Es geht darum, mal da zu sitzen und Rätsel zu lösen. Es geht darum, mich mal auszuprobieren. Es geht, ja, Klettern hat ja so wahnsinnig viele Facetten irgendwie, ja. Und ich oder wenn ich draußen klettern gehe oder draußen bouldern gehe, ist das ja auch wieder ein anderes Erlebnis. Ich habe andere Struktur unter den Händen. Ich habe eine andere mentale Herausforderung. Da gibt es ja so viel, aber im Training, im Leistungssporttraining haben die natürlich selten die Möglichkeit, einfach nur zu bouldern oder einfach nur zu klettern, so wie sie sich's gerade vorstellen. Ich trainiere sie halt auf die Wettkämpfe hin und dafür gibt es eine sehr klare Struktur. Und wenn ich einfach nur klettern oder bouldern gehe, dann werde ich halt nicht stark. Also ich werde schon zu einem gewissen Grad stark, aber es gibt ein gewisses Plateau, was ich dann nicht, wo ich nicht drüber hinwegkomme.
Das klingt für mich aber auch so, dass es eigentlich wichtig wäre, dass du in einer Kletterfamilie aufwächst, wo das im Prinzip auch schon zum Teil der Familie gehört, dass du in deiner Familie Menschen hast, die mit dir zusammen klettern gehen. Wenn du das nicht hast, dann fehlt dir da eine gewisse Komponente. Im Prinzip ja auch die Unterstützung der Eltern. Ich glaube, Eltern, die gar nicht in dem Sport drin stecken können, da vieles vielleicht nicht ganz nachvollziehen. Also hat man diese Chance denn überhaupt, wenn man nicht aus einer kletternden Familie kommt?
Ja, hat man auf jeden Fall. Also das, da kommt dann natürlich mehrere Dinge zusammen. Also wenn die Kinder Jugendalter sind, sage ich mal 13, 14, wo die sich mit anderen Freunden verabreden und dann zum Beispiel gemeinsam bouldern oder klettern gehen, dann haben die diese Komponente ja auch wieder. Klar, dass die sich mit 7 oder 8 nicht mit Freunden verabreden und zusammen klettern oder bouldern gehen, das ist schon klar. Aber die müssen ja auch nicht mit 7 oder 8 zwangsläufig anfangen. Das darf man nicht vergessen. Natürlich hilft das, wenn die Eltern da begeistert sind. Das kann aber auch ganz viele Probleme wieder aufmachen. Ich habe es einmal gehabt, dass ich einen Elternteil gehabt habe, was selbst sehr viel Klettern und Bouldern gegangen ist und der Meinung war, dass er alles besser wusste als ich als Trainer. Und das ist natürlich eine mega Gefahr. Und das macht erstens die Athleten-Trainer-Beziehung kaputt und auf der anderen Seite ist man ständig damit beschäftigt, sich für Dinge zu rechtfertigen, wo man aber weiß, dass die stimmen, aber man auch oft gar nicht die Zeit hat, das alles auszuführen. Und dann, wenn ich dann so übermotivierte Eltern habe, die denken, die wissen alles besser, dann habe ich schnell mal irgendwie ganz andere Probleme, mit denen ich mich noch zusätzlich beschäftigen muss.
Okay, das war es jetzt also zu diesem Thema mentale Fehlleitung, auch ein ganz spannender Punkt. Ich würde von da aus jetzt gerne mal übergehen zu den Fragen, die ich noch von Hörerinnen und Hörern bekommen habe. Ich denke, da sind vielleicht noch Sachen dabei, die wir jetzt so nicht beantwortet haben. Ich lese mal vor. Ab welcher Trainingsintensität, in welchem Alter sollte man sich als Eltern Gedanken/Sorgen hinsichtlich Verletzungen machen? Und wo fängt überhaupt Leistungssport und Training an? Das sind eigentlich zwei Fragen, ne?
Ja und nein. Weil das so individuell wieder ist, ja, dass ab welcher Trainingsintensität, naja, wenn ich ein Kind habe, wir brauchen jetzt irgendwie ein Maß, sagen wir mal, wir haben ein 10-jähriges Kind, was ein besonders hohes Energiepotenzial hat, also was, man könnte sagen, was die Trainingseinheit am Tag auch mindestens braucht, um überhaupt ruhig in der Schule sitzen zu können. Kann ich mal so sagen, so war es bei mir zum Beispiel. Ich habe ja früh immer Training gehabt und dann konnte ich irgendwie entspannt in den Tag starten, ja. Dann kann das eine sehr hohe Trainingsintensität sein, also das kann zweimal am Tag Training sein für 4-5 Tage. Aber wenn ich jetzt ein Kind mit einem relativ geringen Energielevel habe, dann kann schon dreimal die Woche überfordernd sein, ja. Wenn dreimal die Woche überfordernd ist, dann sind wir vielleicht nicht mehr so im Leistungssportbereich. Dann muss ich natürlich überlegen, ob das überhaupt eine Zukunft hat. Das muss ich mir eh immer überlegen, ob das überhaupt gut für das Kind ist oder ob es im Breitensport besser aufgehoben ist als im Leistungssport, weil dann natürlich immer extrem viel dranhängt. Also ich kann jetzt nicht sagen, mindestens dreimal, maximal 10-mal, das geht halt einfach nicht. Also ganz wichtig ist, dass ich als Trainer oder Trainerin immer einen guten Draht zu meinen Athleten habe und dass ich an jedem Trainingsende herausfinde, wo die vom Energielevel überhaupt noch sind und am Anfang jeder nächsten Trainingseinheit auch herausfinde, wie viel Energie da ist. Das ist nicht ganz so einfach, aber man entwickelt da Stück für Stück auch ein Gefühl für.
Mhm. Sag mal, hast du mir gerade erzählt, dass du morgens vor der Schule schon trainiert hast, als du als Kind, als Jugendlicher?
Ja, genau, ich war auf.
Wann bist du denn da aufgestanden?
Boah, du stellst Fragen. 6.30 Uhr, glaube ich, aufgestanden.
Und dann, erzähl mir mal ganz kurz, wie dein Morgen war.
Ach so, ja, also ich war halt auf einer Sportschule. Also bei uns war das Training im Schulalltag integriert. Also ich bin 6.30 Uhr aufgestanden, dann musste ich 7.30 Uhr an der Trainingsstätte sein. Dann hatten wir ungefähr 3 Stunden Training. Und danach bin ich dann zur Schule gefahren. Dann habe ich meine ganz normalen Schulstunden gehabt. Also es war immer ein sehr langer Tag. Da habe ich meine normalen Schulstunden gehabt bis, weiß ich gar nicht, 15, 16 Uhr, glaube ich. Und dann habe ich noch eine Stunde gehabt, um wieder zur Trainingsstätte zu fahren. Und dann habe ich wieder 3 Stunden Training gehabt.
Okay, was war das für eine Schule? Gab es da so einen sportlichen Schwerpunkt?
Heutzutage nennt die sich, glaube ich, Elite-Schule des Sports in Leipzig. Die haben ganz viele Sportarten. Die haben nicht alle, aber ziemlich viele. Und wenn die Sportart vertreten ist, die man gerne machen möchte, also Klettern ist zum Beispiel nicht vertreten für die, die sich das jetzt fragen, dann kann ich dort auf die Schule gehen und dann wird das mit den Trainern irgendwie alles in Einklang gebracht. Zumindest war das früher so. Und ja, anders geht's, glaube ich, auch nicht. Also wenn ich 2-3 Mal die Woche nachmittags trainiere, das passt einfach nicht.
Okay, du hast eine sehr spezielle Situation gehabt. Okay, der zweite Punkt, wo fängt denn Leistungssport an und wo fängt Training an?
Ja, und der Punkt davor sogar mit den Verletzungen, das geht halt auch nicht, dass ich eine allgemeine Aussage treffe, aber wichtig ist, dass man dieses Feedback von seinem Kind hat. Also, dass ich, wenn ich jetzt als Elternteil mache ich mir natürlich ständig Gedanken darüber, ist es zu viel, passt es, und ich muss einfach eine gesunde Feedback-Kultur mit meinem Kind entwickeln, ja. Wie fühlt es sich am Abend, tut irgendwas weh, wie geht's den Fingern, wie geht's den Schultern? Ich muss einfach einen Überblick darüber haben. Genauso wie der Trainer das haben muss, aber als Elternteil ist es natürlich auch gut, den zu haben. Ja, und wo fängt Leistungssport und Training an? Das kann auch für jeden unterschiedlich sein. Also ich habe Athleten gesehen, die haben sehr lange Regenerationsphasen und die können Spitzenleistungen bringen, also Weltniveau-Leistungen bringen, obwohl die irgendwie einen ganzen Pausentag zwischen der nächsten Trainingseinheit haben, ja. Und dann haben wir Athleten, die können halt irgendwie 8, 9, 10 Mal die Woche trainieren und da ist der Stoffwechsel wieder voll am Start. Also ja, diese allgemeinen Aussagen, so schwierig, so individuell von jedem. Und wenn ich Trainingspläne zum Beispiel schreibe, also die Leute bekommen von mir einen Fragebogen, der ist so komplex, dass ich erstmal herausfinde, was die überhaupt für Erholungszeiten haben, ja, und wie oft die überhaupt die Woche trainieren können.
Dann fragte dieser Mensch noch, welche Körperteile, Organe, Gliedmaßen sind Risiken ausgesetzt. Fingerknochen ist klar, aber Arme, Beine, Muskulatur, Gelenke und was ist mit der Wirbelsäule? Also schauen wir uns den ganzen Körper mal an. wo bestehen Risiken für Kinder und Jugendliche?
Ich würde tatsächlich sagen, dass es beim Klettern relativ entspannt ist. Also wir hatten die Finger besprochen, wir hatten auch die Schultern besprochen. Was, glaube ich, viele nicht im Blick haben, ist so Thema Wirbelsäule in Bezug auf Bandscheiben. Wenn man jetzt mit den Kindern viel bouldern geht und die springen immer von ganz oben ab, dann habe ich immer wieder eine regelmäßige Stauchung der Bandscheiben. Da kann man sich vorstellen, dass wenn man das jetzt 10 Jahre oder länger macht, dass das natürlich auch nicht ohne Folgen sein wird. Beim Klettern habe ich tatsächlich ein ähnliches Problem, wenn ich in Bezug zu meiner Körpermasse ein sehr leichtes Kind sehr, naja, hart sicher. Und jetzt wird jeder sagen, okay, naja, ich kann ja ein bisschen abhüpfen oder so, dann ist es dynamisch. Und das Problem ist aber, dass es das nicht ist. Also wenn ich jetzt ein 8-jähriges Kind habe, was wiegen die? 20, 30 Kilo? Sagen wir mal, er wiegt 30 Kilo und ich selbst, ich wiege jetzt 75 Kilo, dann kann ich zwar abspringen, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr jemanden sichert, der leichter ist, dann springt ihr so ein bisschen ab, damit der Sturz weicher wird. Das Problem ist bei einem Kind, dass es so wenig Gewicht ist, dass wir ungefähr eine 1/10 Sekunde zu spät abspringen. Und das bedeutet, dass das Kind erstmal statisch in die Sicherung fällt, bevor es dann dynamisch gesichert wird. Was bedeutet, dass ich wieder das Problem habe, dass ich den Bandscheiben immer wieder einen Druck drauf gebe. Wie kann ich dem zuvorkommen? Eigentlich einfach mit der Sensorhandtechnik. Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Sensorhandtechnik hier im Podcast nicht erklären kann. Also das ist einfach zu komplex und man könnte zu viel falsch machen. Man kann das aber, erstens kann man das nachlesen und zweitens gibt es eigentlich inzwischen schon einige Anlaufstellen, wo man das auch lernen kann. Also wenn dann in Hallen, wenn die sich damit auseinandergesetzt haben oder in einigen DAV-Sektionen. Weil ein Kind, was ich im Vorstieg sicher, ab Jugend 10 müssen die ja im Vorstieg klettern und dann muss ich das natürlich auch trainieren, weil hat ja eine große mentale Komponente, dass die überhaupt über die Echsen klettern so. Dann müssen die auch viel fallen. Ich muss super viel Sturztraining mit den Kindern machen, damit die sich dran gewöhnen. Das bedeutet aber, ich muss auch richtig sichern. Und bei jemandem, der sehr leicht ist, da ist jetzt die Frage, wo ist die Grenze? Aber ich würde sagen, jedes Kind, das ist jetzt Pi mal Daumen runtergebrochen. Jedes Kind, was irgendwie unter 14, unter 13 ist, müsste ich eigentlich mit einer Sensorhandtechnik sichern, damit das auf Dauer gesund für die Wirbelsäule auch ist.
Okay, noch nie gehört, aber spannend.
Im Endeffekt machst du mit deiner Führungshand, du hast ja eine Bremshand und eine Führungshand. Die Bremshand ist unter dem Sicherungsgerät und die Führungshand ist über dem Sicherungsgerät. Und du gibst ein gewisses Schlappseil, was du aber über deine Führungshand und deine Schultermuskulatur führst. Ich will es jetzt gar nicht genau erklären, weil einfach dann bestimmte Gefahren auftreten, aber dass man es sich mal ein bisschen vorstellen kann, also dass man nicht abhüpft, um irgendwie diesen dynamischen Zug zu erzeugen, sondern dass man über seine Führungshand die Dynamik freigibt.
Also genau, besuch dazu Kurse. Anstatt es durch diese Podcast-Erklärung auszuprobieren. Und dann, bei welchen Übungen ist das Risiko für die Kinder groß? Gehen Klimmzüge an einer üblichen Stange? Was ist mit Hangboard? In welchem Alter geht das? Hangboard haben wir schon drüber gesprochen. Klimmzüge?
Bei Klimmzügen sehe ich eigentlich generell überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist bei den ganzen Übungen halt, dass ich auf die Schulter achte. Zentrierte Schulter hatten wir vorhin schon. Das würde ich schon immer noch vorher trainieren, also diese Koordination der Schultern. Und also ich habe meine Kinder immer erst mit einer zentrierten Schulter, wenn die das können, dann auch Klimmzüge trainieren lassen. Und dann sehe ich da auch gar kein Problem.
Alright. Dann hat er noch geschrieben, die kleinen Fingerchen, die kommen ja super klar mit schmalen Leisten und ein Fingerlöchern, wo sie dann sogar 3 Finger reinbekommen. Sollten sie das auch tun?
Wir hatten das vorhin ja auch kurz angeschnitten, also wenn ich eine gute Feedback-Kultur habe und dort auch 3 Finger reinpassen und halt nicht nur 1 Finger, dann sehe ich da eigentlich kein Problem. Natürlich muss ich mir im Training dann überlegen, okay, da passen 3 Finger rein, aber da passt nur das erste halbe Glied rein, dann ist das natürlich auch eine sehr hohe Last für die Finger. An sich, wenn da 3 Finger rein passen, sehe ich da jetzt keine Schwierigkeit. Wenn die jetzt wirklich nur einen Finger reinmachen, dann würde ich da schon zuvorkommen. Also ich würde die Kids keine Einfingerlöcher trainieren lassen.
Mhm. Dann geht's weiter, da ist eine Mama von einem 11-jährigen Kind, die fragt, gibt es Empfehlungen, wie viel Bouldern pro Woche gut ist für sein Alter, wie Krafttraining sich auf die Entwicklung der Kleinen auswirkt und wann es schädlich sein kann und ob die Ernährung auch wichtig ist, wie bei Erwachsenen, dass man zum Beispiel viele Proteine zu sich nehmen sollte. Müssen wir ein bisschen aufteilen hier, das waren auch viele Fragen. Also Empfehlungen, wie viel Bouldern pro Woche gut ist, wäre, glaube ich, das Erste.
Ja, kann ich gar keine Empfehlung rausgeben, weil wir dort uns jedes Kind individuell angucken müssen. Mhm. Also,
hast du auch schon gut erklärt mit dem Energielevel und so.
Ja, also es gibt mit Sicherheit ein Übermaß, da muss ich halt mit meinem Kind mehr oder weniger synchronisiert sein und dann weiß ich das auch, wenn es zu viel ist. Aber wenn die Kinder über keine Schmerzen klagen und mit dem vom Energielevel zurechtkommen und happy sind, sehe ich da kein Problem.
Und wie wirkt sich Krafttraining auf die Entwicklung der Kleinen aus? Du hast über Krafttraining vorhin schon was gesagt, dass man das nochmal anders macht als bei Erwachsenen. Wahrscheinlich ist es ganz ähnlich dann, wie, das würdest du wahrscheinlich jetzt nochmal sagen.
Ja, genau. Und das geht aber oft unter tatsächlich. Ich finde, dass es sehr wichtig ist, mit den Kindern dieses koordinative Training zu machen. Also nicht koordinatives, sondern intramuskuläres Training, dass die lernen, ihre Muskeln anzusteuern. Das machen ganz wenige Trainer und das ist eigentlich sehr schade. Ja, aber davon abgesehen haben wir auch schon alles gesagt.
Mhm. Wann kann Krafttraining schädlich sein? War jetzt noch der zweite Halbsatz dahinter. Feedback der Kinder, Schmerzen, bemerken, kommunizieren. Ich glaube, das wäre da wichtig.
Ja, voll.
So, und jetzt die Ernährung?
Bei Kindern würde ich das Ernährungsthema mehr auslagern. Also wenn ich jetzt persönlich das Gefühl habe, dass mein Kind nie isst, obwohl es sehr viel trainiert, kann ich mir dann irgendwie Gedanken machen. Aber ich würde nicht gucken, ob es besonders viele Proteine oder Kohlenhydrate, ob es genug Fette ist. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur Proteine. Da gehört ja ein Haufen dazu, was irgendwie wichtig ist. Aber solange ich das Gefühl habe, dass mein Kind normal isst, würde ich das auch nicht mega thematisieren. Also ich sehe da keinen Grund für. Wenn wir im Jugendalter, haben wir manchmal die Problematik, dass die Athleten leichter werden wollen. Also weil umso leichter du bist, umso mehr kannst du natürlich halten. Und dann hast du aber oft das Problem, umso weniger du isst, umso weniger Muskelaufbautraining ist möglich und so weiter. Und wenn man das sieht, dann muss man sich natürlich mit den Kindern oder in dem Sinne mit den Jugendlichen damit beschäftigen, dass es natürlich nicht funktioniert, einfach nicht zu essen. Aber wenn wir jetzt wirklich von Kindern reden, dann ist es, glaube ich, das oberste Maß, dass man das Gefühl hat, dass es ein gesundes Maß ist, wie sie essen einfach.
Und was du jetzt gerade angesprochen hast, mit dem dann abnehmen wollen und leichter werden fürs Klettern, da hätte ich jetzt auch nochmal die letzte Frage. Es ist sicherlich auch wichtig, kam auch schon mal kurz raus das Thema, dass man mentale Aspekte mit im Blick haben sollte, was den Druck im Leistungssport angeht. Und wir haben jetzt in letzter Zeit auch oft diese Gespräche gehabt zum Thema Red S, dass jetzt auch immer mehr kommuniziert wird, dass es halt Fälle gibt von Athletinnen und Athleten, die dieses Red S haben. Bei Frauen ist es so, dass sie dann ein Symptom davon, diese Amenorrhoe ist. Und das hängt halt zusammen mit zu wenig Energiezufuhr bei sehr viel Training. Wie können Trainerinnen und Trainer das gut im Auge behalten? Ich meine, als Eltern sieht man vielleicht noch ein bisschen mehr, was die Kinder so essen, was sie zu sich nehmen. Wie ist es bei dir, bei euch als Trainerin und Trainer? Wie versucht ihr darauf zu achten? Tut ihr das?
Wir sind dann wieder bei Feedback-Kultur, ja. Ich versuche immer herauszufinden, auf welchem Level meine Athleten aktuell sind, am Anfang und am Ende des Trainings. Und wenn man als Trainer nicht mitbekommt, dass der Athlet oder die Athletin immer wieder weiter abfällt vom Energielevel und dass es der immer schlechter geht, dann bin ich halt auch ein schlechter Trainer. Dann kann ich keine Kinder trainieren, ja. Also diese Feinfühligkeit, die muss da sein. Und natürlich ist ein Austausch mit den Eltern, die ja nochmal einen größeren Blick darauf haben, auch super wichtig. Also, dass man dort im Austausch ist, dass die Eltern auch immer das Gefühl haben, auf einen zukommen zu können. Ja, also wir haben das ja gehabt mit einer Athletin, die immer wieder total ausgepowert war, bevor das Training überhaupt begonnen hat. Und dann muss man auch definitiv, da muss man sich mit den Eltern zusammensetzen und dann muss man auch eine Lösung finden. Für uns war damals die Lösung, dass die Athletin dann in den Breitensportbereich wechselt.
Ja, okay. Das Thema jetzt haben wir also zum Schluss auch nochmal kurz angeschnitten, auch weil es ja aktuell so wichtig ist, darüber zu reden, dass man auf die Ernährung auch auf jeden Fall mit aufpassen muss, damit es zu solchen Sachen wie Red Ass eben nicht kommt bei den jungen Athletinnen und Athleten. Und Marvin, ich danke dir, dass du uns so vielfältig versucht hast, diese Einblicke zu geben und auch sehr komplexe Themen versucht hast, so kurz anzuschneiden. Und wie gesagt, es gibt da ganz spannende Folgen in deinem Podcast. Klettern einfach festhalten. Ich habe auch einige Folgen gehört, zum Beispiel das, was zum Thema Spotten gemacht. Also wie kann man Kinder gut spotten, fand ich auch ganz spannend anzuhören. Also da gibt es so viele spannende Einzelthemen, in die man mal reinhören kann. Und ja, dann freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dann wünsche ich dir eine gute Reise noch.
Vielen Dank, Juliane. Ich freue mich total, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, den Raum hier zu schaffen, dass wir mal drüber reden können. Und ja, direkt in meinem Podcast geht's, ich habe versucht, relativ viele Themen abzuhandeln, die halt oft irgendwie untergehen oder die halt wenig behandelt werden. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum ich diesen Podcast damals überhaupt gestartet habe. Also, dass auf Sachen überhaupt hingewiesen wird, die man halt oft als Trainer oder als Eltern nicht im Blick hat. Wie zum Beispiel die Spottenfolge von Kindern. Also ich sehe das super selten, dass Kinder gespottet werden beziehungsweise richtig gespottet werden, weil man da auch ganz viel Vertrauensverluste schafft, wenn die noch klein sind. Und wenn ich mir überlege, so eine 4 Meter hohe Wand und ich bin gerade mal 1 Meter groß, ja. Das ist eine ganz andere Perspektive. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du mir den Raum gegeben hast und dass wir darüber sprechen konnten.
Okay, super. Na dann Marvin, vielleicht sieht man sich ja mal. Ich müsste zwar jetzt im Moment sehr weit reisen dafür, aber man weiß ja nie. Alles Gute dir noch.
Vielen, vielen Dank.
Das war Klettertrainer Marvin Weinhold im Binweg-Bouldern-Interview. Bitte hört auch mal in Marvins Podcast rein. Da gibt es einige Folgen zu sehr spannenden Trainingsthemen. Der Podcast heißt Klettern einfach festhalten. Und zum Schluss will ich, wie gesagt, darauf eingehen, was Marvin zum DAV gesagt hat. Im Interview meinte er, dass die Förderung des Leistungssportes Klettern in Deutschland nicht in jeder DAV-Sektion gleich stark betrieben wird. Diese Unterschiede machen es schwer, in weniger geförderten Sektionen mit Kindern und Jugendlichen im Leistungssport angemessen zu trainieren. Außerdem sagte Marvin, dass es Mängel gibt in der Trainer- und Trainerinnenausbildung beim DAV. Konkret? Nach Marvins Erfahrung gibt es unter ehrenamtlich arbeitenden Stützpunkttrainern manchmal nicht das ausreichende Wissen, um Kinder und Jugendliche angemessen und gesund zu trainieren. Ich habe deshalb beim DAV nachgefragt. Inwiefern versucht der DAV, die Nachwuchsarbeit und den Leistungssport im Klettern deutschlandweit zu fördern, sodass es nicht so große Unterschiede in den Sektionen gibt? Und sorgt der DAV dafür, dass es für alle Trainerinnen und Trainer Aus- und Weiterbildung gibt, sodass Kinder und Jugendliche im Leistungssport gesund trainiert werden können? Ich habe eine Antwort erhalten von Nico Schlickum. Nico ist DAV-Bundestrainer im Sportklettern und zuständig für die Themen Bildung und Wissenschaft. Hier ein Zitat von ihm. Die Trainingsumfänge der Rahmentrainingskonzeption übersteigen die zeitlichen Ressourcen von ehrenamtlichen TrainerInnen auf Sektionsebene. Daher unternimmt der Alpenverein große Anstrengungen zur Professionalisierung der TrainerInnentätigkeit auf allen Ebenen des Leistungssportes. Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene ist seit mehreren Jahren ein Zuwachs an hauptamtlichen TrainerInnenstellen zu verzeichnen. Zitat Ende. Nico schrieb mir, dass es tatsächlich innerhalb Deutschlands Unterschiede gibt, was die Förderung des Leistungssportes Klettern angeht. Er hat mir erklärt, der Bundesverband ist für den Spitzensport in Deutschland zuständig. Die Verbände auf Landesebene sind zuständig für den Nachwuchsleistungssport aus den jeweiligen Ländern. Und auf dieser Landesebene gibt es eben diese Unterschiede in der Förderung. Besonders engagiert seien Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. In den anderen Landesverbänden, so schrieb mir Nico, seien die Bemühungen zur Professionalisierung des Leistungssportes ausbaufähig. Und der DAV arbeitet daran, das zu verbessern. Dann zum zweiten Kritikpunkt von Marvin. Ehrenamtlich arbeitenden Stützpunkttrainern fehlt es manchmal an Wissen, um Kinder und Jugendliche ihrem Alter entsprechend gesund zu trainieren. Und sie haben im Ehrenamt auch nicht die Kapazitäten, sich neben ihrem Hauptjob in ihrer Freizeit angemessen weiterzubilden. Hierzu schrieb mir Nico Schlickum, sein Zitat: Wir teilen die Einschätzung, dass für ein qualitativ hochwertiges Training im Nachwuchsleistungssport ein hohes Maß an Fach- und Methodenkompetenz vorhanden sein sollte. Im Rahmen der TrainerInnenausbildung des Deutschen Alpenvereins werden grundlegende Kompetenzen vermittelt, die jedoch kein sportwissenschaftliches Studium ersetzen können. Daher empfiehlt der Deutsche Alpenverein, hauptamtliche TrainerInnenstellen mit solchen Personen zu besetzen, die ihre Verbandsausbildung auf Grundlage eines sportwissenschaftlichen Studiums erworben haben. Also wohlgemerkt, in diesem Zitat spricht Nico von hauptamtlichen Trainerinnen und Trainern und nicht vom Ehrenamt. Zum Thema Ehrenamt sagt er dann noch: Man sieht die Notwendigkeit, die TrainerInnentätigkeit aus dem Ehrenamt ins Hauptamt zu überführen. Nur so können die passenden Trainingsumfänge und die passende Qualität gesichert werden. Zitat Ende. Über die Ausbildung von hauptamtlichen Trainern schrieb mir Nico, dass der DAV hier mit der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes zusammenarbeitet. Hier sollen Trainerinnen und Trainer des DAV die passenden Weiterbildungen bekommen. Der DAV empfiehlt allen, die die Trainer-A-Ausbildung beim DAV gemacht haben, im Anschluss ein Diplom-Trainerstudium an der DOSB Trainerakademie zu absolvieren. Das also in kurz die Antwort des DAV zu diesen Fragen. Nico Schlickum hat mir angeboten, zu diesem Thema ein Interview mit ihm zu führen, was ich sehr gerne annehmen werde. Also es wird eine Fortsetzung zu diesem Thema hier geben mit mehr Einblicken vom DAV Leistungssport. Ich danke Marvin, dass er das Thema aufgebracht hat, und ich danke Nico für die Erklärungen zu den Hintergründen beim DAV, und ich freue mich sehr auf unser baldiges Gespräch. Und das war's für diese Folge. Juliana mein Name, und ich bin wegbouldern.